12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Und damit begrüßen wir euch zur 111. Folge des Countdown Podcast. Ein letztes Mal, auf jeden Fall in dieser Konstellation, ein letztes Mal, sag ich mal, in der Classic-Variante. Auch wieder mit dabei ist natürlich der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher.
Ja, in der letzten Folge haben wir uns gedacht, aktuelle Themen gibt es natürlich einige. Lustigerweise hat sich in den letzten Wochen extrem viel getan, habe ich das Gefühl gehabt, nachdem ja die Wochen davor eher so ein bisschen mau waren. Aber wir wollen natürlich ein bisschen auf die letzten 6 Jahre zurückblicken, was sich so getan hat in den Jahren, in der der Countdown-Podcast bisher existiert hat. Das war doch einiges. Und das war vor allem, was jetzt auch die zukunftsweisenden Entwicklungen angeht, doch sehr viel. Also wir fangen 2015 an, die Falcon 9 stand noch in ihren Kinderschuhen sozusagen, beziehungsweise stehen hat sie eher weniger getan, mehr hinfallen.
Ja, das war so, das waren so die beiden Jahre, als die Falcon 9 zweimal abgestürzt ist, beziehungsweise einmal abgestürzt und einmal am Boden schon explodiert ist. Was halt eine ganze Menge Lehrgeld für SpaceX bedeutet hat, ne?
Also Lehrgeld im Sinne von mussten viel reinbuttern und haben wenig verdient dran.
Ja, erstens das und halt erstmal zu schauen, was so die üblichen, welche Dinge an Sicherheit man weglassen kann und welche Dinge nicht. Wir erinnern uns, da waren so Geschichten von Streben, die gebrochen sind, weil die Materialspezifikationen von den Lieferanten nicht eingehalten wurden, weil sie irgendwelche Zertifikate gefälscht haben und allen so einen Spaß. Wo sie dann irgendwie, ich weiß es bis heute nicht, ich habe nie nachrecherchiert, ob das wirklich dann dieser Matratzenfabrikant ist, der dann ganz plötzlich zum Weltraumunternehmer wurde, der dann diese Streben geliefert hat. Theoretisch ist das durchaus möglich, weil die haben halt durchaus Ahnung davon, wie man mit Stahl umgeht.
Ja, und gut, wenn du Taschenfederkernmatratzen machst, gibt ja auch mittlerweile Vollschaumstoffmatratzen. Das ist natürlich schlecht. Da hast du natürlich sehr wenig Ahnung von Stahl. Ich hoffe, sie haben das nicht verwechselt.
Ich habe ja auch den perfekten Gesprächspartner dafür.
Ja, ja. Du, das ist mein Spezialgebiet. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, Taschenfederkerne scheiße schwer. Aber auch sehr gut. Ja. Naja, auf jeden Fall, Falcon 9 hat den einen oder anderen Bauchplatscher hingelegt. Ich glaube, das, wo die Strebe geplatzt ist, da ist beim Start passiert und nicht bei der Landung.
Genau, ja.
Und haben sie da nicht auch einen Dragon-Frachter damit verloren?
Ja, das war CRS-6, glaube ich. Und den ersten IDA-Adapter vor allen Dingen auch mit.
Ja, stimmt, genau. IDA-Adapter und ich glaube, einen Raumanzug war auch mit drin.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, irgendwie sowas. Es war eine ganz ordentlich ausgestattete Mission, weil ja, man hatte ja dann doch schon einiges an Flugerfahrung gehabt. Ne, und warum nicht? Naja, es kam, wie es kommen musste. Jeder hat so seine Probleme.
Ja, ja. Und das ist jetzt sozusagen die Parallele zur Jetztzeit. Wir befinden uns bei SpaceX wieder in einer ähnlichen Situation, nur das Raumschiff oder die Rakete ist ein bisschen größer geworden. Jetzt geht es darum, das Starship zum Fliegen und Landen zu bewegen. Einmal haben sie es schon geschafft, aber es ist leider nicht so, sag ich mal, trivial wie beim Falcon Booster, der ja nicht komplett in den Orbit muss. Muss ja das Starship einmal ganz hoch und wieder ganz runter. Und das ist dann anscheinend doch eine kompliziertere Sache.
Ja, und da kann man, glaube ich, auf die Space Shuttle-Folgen verweisen. Also
mit Lutz, die du mit Lutz gemacht hast.
Genau, ja. Mhm. Weil das ist ja, das Starship ist ja praktisch die Umsetzung dessen, was das Space Shuttle sein sollte. damals in den 60er Jahren, halt voll wiederverwendbar, erste Stufe und zweite Stufe. Da ist ja das Gegenteil draus geworden, was vernünftig gewesen wäre, nämlich eine Wegwerf erste Stufe und eine wiederverwendbare zweite Stufe. Und alles sehr, sehr aufwendig und so. Und SpaceX versucht halt, oder hat von Anfang an versucht, die Dinge, die relativ teuer sind und sich mit relativ wenig Aufwand wiederzuverwenden lassen, wiederzuverwenden und die anderen dann erstmal abzuwarten. Zumindest insofern Elon Musk das eingesehen hat. Und er hat da ja ein ganz gutes Händchen bewiesen.
Das ist ja dann Single Stage to Orbit, oder?
Nee, weil du hast ja zwei Stufen. Also du hast ja immer noch die Super Heavy als Booster. Das ist dann schon die erste Stufe und von da aus startest du dann ja noch mit dem eigentlichen Starship.
Ah, das Starship kommt dann auf eine Super Heavy obendrauf, auf eine Fack?
Genau, ja.
Aber der Durchmesser passt doch da gar nicht, oder habe ich da die Relation falsch im Kopf?
Nee, ist genau das Gleiche.
Ah, dann ich hatte das Starship irgendwie viel, viel breiter im Kopf als die Falcon.
Darunter ist die Super Heavy, das ist
nicht Falcon Heavy, sondern Super Heavy. Dann hatte ich das falsch im Kopf. Ja, okay. Also zwei Stufen. Zwei Stufen dann.
Genau, zwei Stufen. Mhm. Die Falcon Heavy hatte ja nie eine andere Oberstufe bekommen, sondern einfach bloß die von der Falcon 9 weiter benutzt. Und in Anbetracht dessen, wie selten sich herausstellte, dass die Falcon Heavy benutzt wird, war das ja auch vernünftig, sich da nicht hinzusetzen und eine komplett neue Oberstufe zu konstruieren. Auf die Art und Weise kann man ein paar hundert Millionen Dollar sparen.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Falcon Heavy wahrscheinlich so als Zwischenschritt geplant war, aber sie dann wahrscheinlich doch sich entschieden haben, schneller zur Super Heavy und Starship überzugehen, als sie erwartet haben, weil ich habe jetzt letzten Tage auf Twitter gesehen, dass Elon jetzt auch gesagt hat, Starlink Launches werden dann auch in Starship verlagert, wenn das einsatzbereit ist. Also ich vermute, dass über kurz oder lang die Falcon Heavy so gar keinen Verwendungsfall mehr hat, weil für alles, was man die Falcon Heavy nutzen könnte, könnte man auch, außer für sehr spezielle Satelliten, könnte man auch Starship dann benutzen.
Ja, die Falcon Heavy ist Opfer des Erfolges der Falcon 9 geworden tatsächlich. Genau genommen von den Merlin 1D-Triebwerken von der Falcon 9. Mhm. Weil die deutlich mehr Schub entwickeln konnten, dann nachdem man die Treibstoffe abgekühlt hat, als man erwartet hatte. Und plötzlich war die Falcon 9 in der Lage, richtig schwere Satelliten zu starten, also diese 6-Tonnen-Klasse sozusagen. Und die Kunden waren bereit zu sagen, na gut, okay, die 6 Tonnen, kriegt man nicht ganz hin, aber wir können den Satelliten 7 Tonnen schwer machen und dafür ein bisschen mehr Treibstoff an Bord bringen und dann kriegt es die Falcon 9 hoch mit Wiederverwendung und der eigentliche Satellit ist immer noch genauso schwer, als wäre es ein 6 Tonnen Satellit. Auch wenn er beim Start 7 Tonnen wiegt, aber die eine Tonne mehr oder weniger Treibstoff ist jetzt nicht der ganz große Aufwand. Und insofern ist SpaceX da echt glücklich gewesen, dass die Satellitenhersteller da einfach sich angepasst haben.
Also, dass dann nochmal eine Tonne Sprit in der letzten Stufe drin ist, die dann zur finalen Orbit Insertion reicht. Oder wie läuft das ab?
Also halt im Satelliten anstatt von der Raketenstufe, weil du trennst die Raketenstufe ab und dann ist der Satellit alleine unterwegs und damit 4 Tonnen leichter. Und dann ist so eine extra Tonne Treibstoff plötzlich sehr viel effektiver, wenn der Satellit halt alleine mit seinen 7 Tonnen oder 6 Tonnen unterwegs ist, anstatt die 4 Tonnen leere Raketenstufe noch mitzuschleppen.
Mhm. Ja, was ist ein Satellit anderes als eine Raketenstufe?
Genau, zumindest diese Form von Satellit.
Ja, also es ist dann im Grunde eine Kickstage, die da noch dranhängt.
Ja, genau. Mhm. Und SpaceX ist halt schon von Firmengründung eigentlich davon ausgegangen, dass die Falcon 9 dazu niemals in der Lage sein wird. Also ganz ursprünglich war die Falcon 9 so in der Größenordnung von einer Soyuz-Rakete. Und wenn man damit einen 6-Tonnen-Satelliten oder irgendwas in der Klasse starten wollte, da brauchte man so eine Heavy-Variante. Also da brauchte man auf jeden Fall Seitenbooster. Und das wurde dann halt so Stück für Stück überflüssig.
Mhm, Das auch, also Falcon Heavy, Soyuz ist für mich so ein bisschen die Freiheitsstatue unter den Raketen. Kleiner als man denkt. Weil, wenn man sich mal so, das gibt da so Tabellen, wo man die Raketen nebeneinander stehen sieht, und so eine Soyuz ist schon sehr klein im Vergleich zu einer Falcon 9. Also das habe ich, weil sie halt so groß aussieht, weil sie natürlich auch wahrscheinlich nie im Leben tatsächlich neben der Falcon 9 stehen wird, in echt. Und auch mit diesen vier Seitenboostern natürlich sehr groß wirkt, unterschätzt man so ein bisschen, dass dieser dünne Spargel von Falcon 9 dann doch ein ganzes Stück größer ist.
Ja, Falcon 9 ist halt vor allen Dingen ziemlich lang. Ist halt, wie gesagt, es ist ein sehr dünner Spargel, weil es halt über das US-Highway-System und unter diversen Brücken durch muss.
Ja, war das nicht auch eine Größenbeschränkung von den Boostern beim Space Shuttle?
Ja, ich glaube da auch, aber da war es irgendwo was anderes. Ich glaub,
war das nicht irgendwie meistens, mit der Panama-Kanal?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwie so immer im Kopf das Eisenbahn gewesen.
Oder Eisenbahn.
Aber ich glaube, das war eher in Russland. Also in Russland war es definitiv so, gerade bei der Proton-Rakete. Da wurden die Tanks auch so ganz komisch aufgeteilt, halt, damit sie noch irgendwie mit der Bahn transportiert werden konnten.
Ja. Ja, also das ist ganz spannend, wo Größenbeschränkungen herkommen. Also seltenst aus den tatsächlich technischen Anforderungen der Rakete, sondern eher, wo sie überall hin muss, um fertig gemacht zu werden.
Ja, genau. Deswegen gibt es ja diesen Witz, dass die Feststoffbooster des Space Shuttle abhängig sind von der Breite eines römischen Pferdearschs.
Ach ja, weil das dann sich herleitet, wie breit Straßen sind oder Brücken oder?
Wie breit die Spuren der Pferdefuhrwerke sind, die man in das Pflaster der römischen Straßen reinmeißeln musste, damit die Wagen da schön gerade fahren können. Und davon leitet sich ab, angeblich, der Legende nach, wie breit so eine typische Eisenbahnschiene ist.
Ja, irgendwo muss die Breite ja herkommen. Und dann macht das dann doch schon Sinn, dass man dann sich daran orientiert, wie breit so ein Wagen war.
Ja, ob das nun stimmt oder nicht, ist eine zweite Frage.
Das ist aber eine ganz.
Ich meine, die Eisenbahn kommt ja eigentlich aus dem Bergwerk.
Ja, tut sie das?
Ja, tut sie tatsächlich. Also Eisenbahnen waren zuerst im Bergwerk, noch ohne Lokomotive und dann noch mit Lokomotive, und dann wurden damit auch schon ein paar Menschen gefahren, und dann irgendwann, also der Passagiertransport kam dann etwas später.
Das ist, ich finde das ganz spannend, solche Herleitungen. Ich habe jetzt vor kurzem, um mal eine kleine Tangente aufzumachen, den neuen Roman von Andy Weir gelesen, also der The Martian geschrieben hat. Sein neues Buch Project Hail Mary ist im Grunde das gleiche, aber mit Aliens und weiter weg. Da trifft halt der Protagonist, der verdächtig nach Mark Watney sich anhört, so vom Charakter her, auf ein Alien, und die unterhalten sich und arbeiten dann zusammen. Also so eine Geschichte von intergalaktischer Kooperation ist ganz lustig, und dann denken sie drüber nach, okay, warum denken wir eigentlich gleich schnell? Also warum denke ich nicht tausendmal schneller oder tausendmal langsamer als du? Also so von den Faktoren her, wie schnell man spricht, wie schnell man quasi Prozesse im Kopf ablaufen lassen kann. Und dann leiten sie sich das so her im Buch, dass die Gravitation auf beiden Planeten ungefähr gleich ist, mit Faktor 1 bis 3, aber auf galaktischen Maßstäben ungefähr gleich. Und die Frage, also woher kommt die Denkschnelligkeit? Du musst halt, wenn du ein Jäger bist, musst du schneller sein als deine Beute. Also musst du quasi schneller kalkulieren können, okay, da ist die Beute, da muss ich hinlaufen, so schnell muss ich meine Beine bewegen. Und deine Beute muss ja schneller sein als, keine Ahnung, deren Nahrung. Und wenn ich halt Grasfresser bin, dann muss ich halt so schnell sein, dass ich etwas aufheben kann, was auf den Boden fällt. Und das ist dann quasi alles abhängig von der Gravitation. Und man muss halt immer nur ein bisschen schneller als die Gravitation sein und dann wiederum schneller als die Beute der Gravitation, dass man überlebt. Und kann man sich halt überlegen, wie schnell Aliens denken.
Ja, sorry, dass ich hier reingeredet habe. Es sei denn, es gibt irgendwie einen evolutionären Wettlauf, dass zwei intelligente Spezies gegenseitig sich anstacheln, noch schneller denken zu müssen.
Ja, aber da kann man sich auch die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass sich zwei intelligente Spezies gleichzeitig entwickeln und koexistieren.
Ja, also prinzipiell hatten wir ja auf der Erde mal so, ich weiß nicht, fünf.
Ja, ich glaube, das letzte Mal, als es zwei intelligente Spezies, mehr oder weniger intelligente Spezies gleichzeitig gab, war ja Homo sapiens und Neandertaler. Und der Neandertaler ist ausgestorben.
Homo forensis und so Kram und so.
Ja, aber du merkst, es hat ja nur eine Spezies überlebt. Also es gibt jetzt keine Neandertaler mehr. Und
ja, wer weiß. Also ich meine, es gibt ja auch mehr als eine Fleischfresser-Spezies. Also ich glaube, ganz eindeutig ist das nicht.
Der Wettlauf,
wir haben halt nur ein Beispiel.
Naja, es gab halt den Wettlauf und der Wettlauf wurde abgeschlossen und dann war halt der Mensch da und der Mensch war eben genauso klug, wie er sein musste, um den Neandertaler zu outperformen. Und deswegen sind wir jetzt so intelligent, wie wir sind. Würde jetzt nochmal eine andere konkurrierende Spezies auftauchen, müssten die halt nochmal ein bisschen schneller sein. Aber irgendwann ist das Wettrennen auch vorbei und dann evolutionär gibt es dann keinen Ansporn mehr weiterzurennen. Und Evolution ist halt nicht so schnell, dass quasi der Neandertaler zum Beispiel mithalten hätte können.
Nennen wir es mal vorerst. Vorerst gibt es da ein gewisses Gleichgewicht. Wer weiß, wie es weitergeht.
Ja, okay. Lass uns das kurz backtracken. Wir waren beim römischen Pferdearsch. Davor waren wir bei Falcon 9. Haben wir da jetzt schon alles ausgeschöpft? Wir hatten Falcon 9, wir haben Falcon Heavy, wir haben Super Heavy, wir haben Starship. Starlink ist jetzt in den letzten Jahren ganz groß geworden. War aber ein Projekt, was schon länger
im Plan
war.
Die Zahl der Satelliten im Erdorbit ist explodiert.
Und das vor allem durch Starlink.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich hier in Berlin bei, damals hießen die gerade Planet Lab und jetzt heißen sie bloß noch Planet, war und den CEO, glaube ich, sogar interviewt habe. Und damals hatten die größte Satellitenkonstellation der Welt mit 140 Satelliten oder was. So 140 ein paar zerquetschte. Das war tatsächlich so die allergrößte Satellitenkonstellation der Welt und die haben die kontrolliert von irgendwie so einem kleinen Kabuff aus mit zwei Computern drin. Was irgendwie ganz lustig ist in Anbetracht dessen, hey, größte Konstellation der Welt.
Naja, muss ja wahrscheinlich nicht so viel managen.
Ja, wäre es die ESA gewesen, hätten die da natürlich ein riesengroßes Kontrollzentrum gehabt. Mit Glaswand und Besucher davor und sonst irgendwas.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe ja die diversen, auch in Darmstadt, als wir das damals besucht haben, diese ESA-Einrichtungen schon öfters mal gesehen. Und es läuft halt immer genau darauf hinaus. Im Prinzip, wenn man genau hinguckt, ist das halt irgendwo ein Schreibtisch mit einem Computer drauf. Oder vielleicht auch zwei oder drei. Aber es ist halt ein riesengroßer Raum und es ist immer sehr repräsentativ. Und wenn man nicht zu sehr in die Ecken guckt, merkt man auch nicht, dass der Teppich vielleicht schon ein bisschen abgeranzt ist und so.
Naja, also es ist halt, alle wollen so ein bisschen ihr eigenes Houston haben. Und Houston war halt notwendig, weil damals war halt ein Computer so groß wie ein Schreibtisch. Und man hatte halt das ganze
Pult. Leute.
Genau, und heute ist es halt einfach ein Typ am Laptop. Der das auch wahrscheinlich aus dem Homeoffice machen könnte.
Ja, und Rechenschieber sind ja nicht mehr ganz so populär.
Ja, nehmen auch, das ist sehr platzsparend. Kannst ja Rechenschieber-App aufs iPhone laden.
Ja, also ich habe keinen Rechenschieber auf meinem Telefon, aber die mit Abstand am meisten benutzte App ist tatsächlich der Taschenrechner bei mir auf dem Telefon.
Ja, also bei mir. Nicht, Taschenrechner benutze ich eher am Computer. Da habe ich das in der Kommandozeile. Also nicht also so Spotlight-Alternative, dass ich da schnell ein paar Sachen eintippen kann.
Ich weiß nicht, ich brauche genau die passenden Tastenabstände.
Ach so, ja.
Ich bin das so gewöhnt. Also so das Layout, ich bin so das Layout und die Tastenabstände und so weiter irgendwie gewöhnt von meinem Casio. Casio FX 82 Solar.
Ja, ich glaube, also ganz früher, mein Opa hatte noch diese halbdigitale Tischrechner, wo man dann was eingetippt hat und dann wurde das auf so einem Bonpapier ausgedruckt und hat so ratatatatatat gemacht. Ja. Kennst du die noch?
Ja, kenne ich. Ich habe sicherlich ein oder zwei auch mal gesehen. Ja.
Und wenn man dann so abends hat immer so Kassenschutz gemacht, also Buchhaltung. Und dann saß er da und dann hat er mal so tap, 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 tap. Und das halt super schnell. Und dann wusste halt ganz genau, wo welche Tasten sind. Und am Schluss hast du quasi eine komplette Tagesrechnung und kannst quasi jeden Rechenschritt nochmal auf dem Papier nachvollziehen. Das fehlt heute so leider so ein bisschen. Also so diese.
Das ist in den Apps tatsächlich drin.
Ja, gut, aber das musst du auch erkennen. Also das ist nicht so offensichtlich als ein ausgedruckter Bon.
Ja, das stimmt.
Also es gibt ja so Apps, die dann dir auch einen Verlauf anzeigen, was du berechnet hast, aber so die normalen Taschenrechner-Apps sind ja, wenn du Laienanwender bist, dann doch mittlerweile ein bisschen simpler.
Ja, das stimmt. Ach ja, wie gesagt, vor allen Dingen, ich brauche das ja auch, das ist es ja. Ich brauche das ja tatsächlich so beruflich, einfach bloß, um mal schnell auszurechnen, kommt das hin mit der Energiedichte und so. Und
hast du dann auch einen Sextant und
Nee, ich muss ja nicht wissen, wo ich bin. Ich bin ja zu Hause.
Was bräuchte man noch so als Physikjournalist?
Ein ausgedrucktes Periodensystem der Elemente, das hängt hier vor mir.
Ein Breadboard, wo du nochmal so Schaltungen nachprüfen kannst. Vielleicht sogar so ein bisschen rohes Lithium.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja gut, wir waren, genau, ESA, großes Rechenzentrum, Rechnen haben wir da wahrscheinlich auch gemacht, aber großes Kontrollzentrum, aber hier, wie heißt es, Planet Labs, die machen das mit zwei Typen auf dem Laptop, wahrscheinlich auch nicht mehr, ja. Also wahrscheinlich sind die auch mittlerweile größer geworden, oder?
Ja, ich bin tatsächlich in dem Kontrollzentrum in Berlin danach nicht nochmal gewesen. Die kontrollieren es tatsächlich von Berlin aus. Das ist irgendwie ein altes Start-up gewesen, das ursprünglich aus München kam. Dann gingen sie irgendwie nach Brandenburg, ich glaube Brandenburg an der Havel. Und dann kamen sie nach Berlin, damit es irgendwie repräsentativer ist. Haben irgendwie ein paar alte Erdbeobachtungssatelliten von denen übernommen und zusätzlich mit diesen kleinen CubeSats, die sie benutzt haben, zur Erdbeobachtung. Und jetzt haben sie halt eine ganze Reihe von neuen gestartet. Durchaus auch zusammen mit den Starlink-Satelliten. Ab und zu hat ja SpaceX so 2-3 Starlink-Satelliten weggelassen und sind bloß 57 oder 58 Satelliten gestartet. Und dann kamen nochmal ein paar Erdbeobachtungssatelliten oben drauf. Und da war Planet Lab so ein Kunde davon. Und ansonsten halt diese vielen, vielen Dorf-Satelliten. Die Tauben, der Taubenschwarm. Dorf oder Flock, ich weiß nicht mehr, welche Generation welchen Namen trug. War jedenfalls eine spannende Angelegenheit. Das war schon irgendwie schön. Mhm. Womit wir ja auch angefangen hatten.
Nee, Moment, wir sind ja bei Planet Labs gelandet wegen Starlink.
Wegen Starlink, stimmt. Ja, Starlink hat natürlich auch noch das Problem von wegen astronomische Beobachtungen. Ne? Ist keine Frage, es gibt da durchaus Störungen von astronomischen Beobachtungen. Mhm. Mit Sicherheit nicht in dem Umfang, wie es manche Astronomen behaupten, die dann das durchaus sich ganz besonders schlecht rechnen an manchen Stellen. Mit Sicherheit auch nicht so toll, dass man sagen wird, es hat überhaupt keinen Einfluss. SpaceX ist da ja durchaus auch dabei. Die Diskussion hatten wir ja lange gehabt und die ist nach wie vor aktuell. Andere Konstellationen sind durchaus problematischer, einfach weil sie weiter höher sind, weiter zu sehen sind und sehr viel dunkler sein müssten, um das gleiche Signal, ein genauso schwaches Signal zu hinterlassen, weil sie sich halt langsamer am Himmel bewegen. Das ist halt der Nachteil von der Zahl der Satelliten. Wenn man mehr Satelliten hat, dann können die auch mehr stören, gerade halt astronomische Beobachtungen. Mhm. Und die Zahl ist jetzt halt angestiegen von ein paar Tausend auf irgendwas in Richtung 10.000. Und das wird sehr viel mehr werden. Ich meine, Starlink ist jetzt bei, ich weiß nicht, 1.500 oder so. 1.500 Satelliten, was in der Größenordnung. Und es sieht alles danach aus, als würden wirklich noch so fünfstellige Zahlen dazukommen. Nicht nur von Starlink, sondern auch von allen anderen.
Wie viel ist bei Starlink denn geplant, bis es vollständig ist?
Ich glaube 12.000 oder sowas in der Größenordnung. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Das sind noch einige.
Es gab verschiedene Pläne, und ich weiß nicht mehr, welche aktuell sind gerade. Also es gab zwischendurch auch irgendwas mit 30.000. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist. Oder ob ich das mit was anderem vermische. Also es gibt eine ganze Reihe von Plänen von solchen Megakonstellationen. Es ist schwer zu beurteilen, welche davon ernst gemeint sind und welche ernst zu nehmen sind.
Ja, aber es wird wahrscheinlich noch, also das ist jetzt etwas, was jetzt auch nicht abgeschlossen ist. Also dieses Thema Mega-Constellation, nee. Ich glaube, das geht gerade erst los.
Genau, ja. Also das China baut auf jeden Fall noch eine auf. Die EU will eine haben und definiert das sehr breit, wie man das halt in Europa so macht.
Ja, hier
also irgendwas OneWeb. So zwischen 80 und ein paar Tausend.
Genau, OneWeb, Kuiper Constellation von Amazon, die ja jetzt, glaube ich, nicht mit einer Blue Origin Rakete die ersten Satelliten hochschießen.
Ja, nee, weil das BE-4-Triebwerk, das ist ja, das befand sich schon in Entwicklung, als wir mit dem Podcast angefangen haben, und das ist es nach wie vor. Und ich glaube, die Berichte sind, dass der erste Flug weder dieses noch nächstes Jahr stattfinden wird, weil es einfach Probleme damit gibt. Und ja, entsprechend verzögert sich natürlich auch die New Glenn-Rakete, die auch schon letztes Jahr hätte starten sollen, allerspätestens. ja, wie das halt so ist, ne? Also SpaceX steht halt doch in gewisser Weise schon recht allein auf weiter Flur, weil die Firma halt lange Zeit auch nicht ernst genommen wurde. Und die Konkurrenten, die danach gekommen sind, die haben es in den letzten 6 Jahren noch nicht geschafft, wirklich in großem Maße und auch mit großen Raketen auf den Markt zu kommen. Ne? Stattdessen hast du halt Rocket Lab, was so die einzige andere private Firma ist, die jetzt wirklich richtig viele Raketen schon gestartet hätte. Zumindest mal so 15, was eine ganz ordentliche Zahl ist. Oder wie viel waren es? 18, aber 15 erfolgreiche Starts, was in der Größenordnung jedenfalls.
Die auch die einzigen neben SpaceX sind, die so das Thema Wiederverwendung tatsächlich realistisch angegangen haben.
Ja, und die erste Raketenfirma geworden sind, die eine gescheiterte Mission haben, bei der die Landung hinterher erfolgreich war. Jeder will irgendeinen Rekord haben und die haben den. Ich weiß nicht, ob sie den haben wollten. Die Rakete wollten sie mit Sicherheit zurückhaben.
Ja. Auch die zweite Firma, die ein exzentrisches Objekt in den Orbit gebracht hat, nach dem Roadster zum Mars, gab es ja die Disco-Kugel von Peter Beck.
Stimmt, genau.
Wo sich ja schon die ersten Leute beschwert haben, dass die zu hell ist. Little did they know.
Ja, genau. Ich fand das damals jetzt nicht so ganz furchtbar schlimm.
Ja, es ist ja dann auch schnell wieder eingetreten. Überdramatisiert.
Ja, das ist halt immer so das Problem, wenn Leute anfangen, Dinge gleich überzudramatisieren, dann fehlt halt die Überzeugungskraft, wenn es ernst wird.
Es fehlt dann halt noch quasi, wenn man immer auf 100 geht und dann kommt noch was Schlimmeres daher.
Ja, dann ist 105 irgendwie nicht mehr genug.
Ja, das ist, es ist jetzt halt, natürlich kann man das kritisch sehen und sagen, na gut, das ist jetzt hier so ein reicher Typi, der sich irgendwie Spielereien verwirklicht und darüber die Umwelt in einem gewissen Maße beeinflusst. Aber ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ist ja jetzt nicht so, als würde er Kohle oder Öl abbauen und damit Wasserspielchen machen, keine Ahnung, so Ölfontäne aufbauen. Aber es ist halt alles, also dieses ganze New Space-Thema ist halt von vielen Perspektiven unterschiedlich kritisch zu beachten. Also Elon Musk als Person und ich würde mal sagen auch Elon Musk als Finanzberater, schwierig. Elon Musk als Weltraumunternehmer dann doch eher positiv zu sehen.
Ja, halt so an bestimmten Dingen. Ich meine, Edison willst du auch nicht irgendwie als Zeitgenossen gehabt haben.
Ja, wo ich glaube, es gibt hier da schon wieder das Gegenbewegung. Also Edison war ja, glaube ich, gab es ja dann mal irgendwie vor ein paar Jahren so dieses, wie schlimm war Edison wirklich und was hat da alles Tesla alles kaputt gemacht? Ich glaube, mittlerweile gibt es schon wieder so erste Überlegungen, dass vielleicht Edison nicht so der schlimmste Mensch aller Zeiten war, wie er manchmal dargestellt wurde, sondern halt einfach ein kapitalistischer Erfinder. Gegenüber Tesla, der halt so ein bisschen exzentrischer war und so der Underdog, den man doch irgendwie sympathischer findet. Mhm. Also das ist, ja, ist halt ein ambivalentes Thema. Wir haben jetzt schon über Blue Origin gesprochen, Jeff Bezos, sehr reich, Elon Musk, Starlink, SpaceX, sehr reich, Peter Beck ist, glaube ich, auch sehr reich.
Naja, nicht so reich. Also der musste schon strampeln, dass er irgendwie das Geld rankriegt. Im Gegensatz zu Richard Branson, der halt mal eben so eine Milliarde verpulvert hat, um Launcher One dann einmal in Orbit zu kriegen.
Genau, das ist jetzt einer der, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil es da auch neben Abstürzen, Pleiten, Pech und Pannen nicht so wirklich was gab.
Naja, er will ja jetzt doch noch irgendwie.
Das heben wir zum Schluss auf. Oder wollen wir es jetzt machen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, jeder weiß, worum es geht, dann können wir es auch jetzt sagen.
Also, das ist wirklich das Geilste. Also, das ist besser hätte ich mir den Abschluss diesen Podcast nicht vorstellen können, dass sich Jeff Bezos und Richard Branson einen literally Wettlauf ins All liefern. Und das ursprünglich eigentlich damit zu tun hatte, dass dieser Bieterwettbewerb für diesen Startplatz, glaube ich, nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte.
Allzu viel Geld ist ja nicht rumgekommen. Man darf nicht vergessen, es ist ein 10-minütiger Flug, inklusive Abstieg am Fallschirm. Es ist nicht sehr lang. Und davon ist irgendwie so 2-3 Minuten schon Start. Dann hast du so 2-3 Minuten Schwerelosigkeit und das war's. Also so richtig viel Zeit zum Genießen hast du nicht. Du hast noch nicht mal richtig viel Zeit zum Kotzen.
Gekotzt wird auf der Erde. Davor war es irgendwo bei 2,5 Millionen, also der eigentliche Versteigerung war ja noch nicht. Ich glaube, man musste sich irgendwie jetzt nur vorregistrieren, quasi irgendwie Geld hinterlegen, damit man...
Kommt die jetzt am Wochenende oder kommt das jetzt
im... Ich glaube, am Juni? Samstag. Und der größte Vorbid sozusagen waren, glaube ich, etwa 2,5 Millionen Dollar. Und dann hat Jeff Bezos gesagt, ja, ich und mein Bruder fliegen übrigens auch mit. Und dann sprang es, glaube ich, hat sich mehr oder weniger verdoppelt auf etwa 4 Millionen US-Dollar.
Ja. Ja, es ist nach wie vor ein Witz, weil der sagt, ja, ach ja, ich bin ganz großzügig und das Geld, das stellen wir unserem Club for the Future zur Verfügung.
Ja gut, 4 Millionen Dollar, das ist, hat Jeff Bezos in der Brieftasche.
Genau. Ey, du gibst gerade 500 Millionen für eine Yacht aus. Deine Yacht kostet so viel wie 3-mal ein Containerschiff, um Suezkanal zu verstopfen. Hast du nicht zufällig ein bisschen Geld, ein bisschen Taschengeld übrig für deinen komischen Club for the Future, wenn du glaubst, dass der so furchtbar wichtig ist? Mein Gott.
Ja, also das ist alles ein bisschen lächerlich, aber dann noch lächerlicher ist es, wenn man dann aus Trotz sagt, nee, ich flieg früher.
Ja, und das ist ja das, was Richard Branson jetzt so in Plausible Deniability angekündigt hat. Wo halt so gesagt wird, ja, wir untersuchen, ob wir das nicht eher machen können und eigentlich will er schon ganz gerne, ne? Das Dumme ist halt nur, dass dieses Spaceship 2, das Virgin Galactic hat, es ist halt ein vollmechanisches Ding. Das ist ganz lustig, wenn man ein Auto hat, das vollmechanisch ist. Das fährt sich auch irgendwie gut. Aber man will das eigentlich überhaupt nicht haben mit einem raketengetriebenen Raumschiff. Gut, wenn man einen guten Piloten hat, dann klappt das schon meistens, insofern die Piloten nicht so überlastet sind mit dem Steuern des Vehikels, dass sie zum falschen Zeitpunkt den falschen Hebel ziehen und daraufhin sich das ganze Ding in Luft auflöst, was ja auch schon passiert ist. Oh Gott, diese Firma, also das ist...
Abschreibungsgesellschaft.
Ja, ja. Also Virgin Galactic, das ist wirklich ein Ding. Also wenn es keine, ich würde es weniger kritisch sehen, wenn es nicht vier Tote gegeben hätte.
Ja, tödlichste New Space Firma, die es gibt.
Ja, definitiv. Ich hoffe, das ändert sich auch nicht.
Ja, yeah, das the only way is up.
Genau. Ja, also es ist natürlich eine wahnwitzige Geschichte. Ja, Elon Musk ist da halt, der steht halt da schon über den Ding und der kann einfach sagen, ja, macht halt.
Guckt, was, ich weiß nicht, guckt, ob
was meine Firma so gemacht hat.
Ja, also ich hatte ja ein bisschen drauf gehofft, dass Elon Musk sagt und dass Elon Musk schon aus der Falcon 9 heraus den Tweet absetzt, ach übrigens, ich flieg gleich los. aber ich glaube, es gibt ja, es ist ja kein First, es wäre ja nicht der erste Milliardär im All. Also gab es ja schon zwei vorher. Von dem
ja, her. Auch Multimillionäre.
Also es wäre mit Jeff Bezos, glaube ich, der erste reichste Mensch im All.
Das mit Sicherheit,
ja. Da wäre es lustig, wenn genau an dem Tag Elon Musk irgendwie so irgendwas veräußert oder irgendwas verkauft und dann für den einen Tag der reichste Mensch der Welt wird. So weit weg ist er ja gar nicht. Und dann ist er...
Zwischendurch war es ja mal kurz.
Genau, dann ist Jeff Bezos genau für den Tag nicht der reichste Mensch der Welt. Also ich glaube, sowas könnte er vielleicht pullen. Also vielleicht ist das so das Ziel seiner ganzen Dogecoin und Bitcoin Spielereien. Er will für genau den Tag der reichste Mensch der Welt sein. Aber ansonsten, naja, also ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen so eine Verzweiflungstat. Einerseits quasi um diese ganzen Firmen anzukurbeln, aber ich glaube andererseits auch bei Jeff Bezos auch so, glaube ich, die Frage von, was macht man jetzt? Also er ist jetzt ja nicht mehr CEO von Amazon, ich glaube genau in dem Monat, wo er fliegt. Ja. Also es ist wahrscheinlich auch so eine Versicherungsfrage, wo man sich überlegt, wenn der Chef, der wahrscheinlich größten Firma der Welt ins All fliegt und dabei umkommt, ist das irgendwie nicht finanzschädigend? Also können da die Investoren nicht klagen oder so? Wahrscheinlich einfach hat er sich so gefragt, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich hab alles. Ich kann mir alles leisten, alles kaufen. Und ich glaube, das ist jetzt so der Moment, wo ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt? Ich fliege ins All. Einfach nur für 2 Minuten, aber damit ich sagen kann, ich war im All.
Ja, ich weiß nicht, es ist halt, irgendwo ist der Mensch halt auch eine traurige Gestalt, weil der hat halt Amazon aufgebaut, okay, es war ein bisschen Software, aber bei allem anderen macht er nicht den kompetentesten Eindruck und er stümpert dann halt rum, aber er hat halt genug Geld, dass er rumstümpern kann, wie er will und so lange, wie er will und womit auch immer er will. Und er kommt halt definitiv jetzt an seine Grenzen, weil du siehst ja, wie das mit dem Mondlander und so gelaufen ist. Es reicht halt nicht, irgendeine Science-Fiction-Vision zu haben und dann zu sagen, und deswegen machen wir das. Man braucht dann schon noch irgendwie Fachkompetenz dahinter, um tatsächlich was in Bewegung setzen zu können. Und das ist halt bei Jeff Bezos einfach nicht da. Da ist halt... Der hat halt die Bücher gelesen und tiefer gegangen ist er nicht wirklich und versteht das auch nicht und er scheitert dann halt so ein bisschen an sich selbst. Und Richard Branson, naja, der versucht es noch nicht mal mehr, der ist einfach bloß so Ego an sich.
Das menschgewordene Ego.
Ja, ich hab die letzten Tage Per Anhalter durch die Galaxis nochmal durchgelesen. Seit Ewigkeiten nicht gemacht. Und ich weiß nicht, bei Sabbat Beeblebrox, dem Präsidenten der Galaxis, da denke ich immer an Richard Branson. Also das ist genau das Bild, was ich vor mir habe bei dem.
Vielleicht hat Douglas Adams auch an Richard Branson gedacht.
Wer weiß.
Naja, also aber wahrscheinlich hatte Douglas Adams ähnliche Vorbilder, als er die Rolle geschrieben hat.
Ja, mit Sicherheit. Jetzt so beim Durchlesen ist mir aufgefallen, höchstwahrscheinlich, ich meine, Sabbat Beeblebrox hat sich ja, ohne es zu wissen, irgendwie ein Stück des Gehirns entfernen lassen und das Ganze mit irgendwie einem Hyperraumverbindung seine beiden Gehirne verbinden lassen. Wahrscheinlich bei seinem Besuch auf der Erde, als er Trillion aufgegabelt hat, die Frau des Heldentrios da, oder Heldenquartetts besser gesagt. Und wahrscheinlich haben die Mäuse, die ja extradimensionale Wesen sind, das irgendwie hingekriegt. So reime ich mir das zumindest zusammen. Es ist ein wunderschönes Buch. Also ich habe das damals gelesen, als ich noch nicht allzu gut Englisch konnte. Und das jetzt so mit deutlich besseren Englischkenntnissen zu lesen, ist schon eine Wucht. Also ich muss schon sagen, Douglas Adams, der konnte echt schreiben. Also
ja, ich glaube, das ist mir so ein bisschen, ich bin ja eher bei der Sci-Fi, eher so bei den Space Operas und der Hard Sci-Fi. Das ist mir so ein bisschen zu sehr Abenteuergeschichte. Da hatte ich jetzt gerade schon mal ein Buch weggelegt. Wenn mir das, ich brauche halt mehr so diese ganzen großen gesellschaftlichen Entwürfe, wie bei was weiß ich, was ist ein gutes Beispiel, Amalthea oder so.
Ja, der Witz ist, im Prinzip ist das da drin. Es ist halt versteckt hinter relativ flapsigen Humor.
Ja, ich glaube, das ist, ich habe den Film gesehen, aber das Buch hat mich nie so wirklich gereizt.
Wie gesagt, ich habe jetzt das Buch zum zweiten Mal gelesen, mit einer Pause von 20 Jahren, so knapp 20 Jahren oder 18. 18 Jahre ist, glaube ich, her. Oder 17 oder 18 Jahre. Also es ist eine ganze Weile her. Ich sehe jetzt halt so die Verbindungen, die er da schlägt und was er alles schon angedeutet hat und wo es dann hingeht und welche Geschichten er wirklich nur in vagen Andeutungen, halt das, was ich gerade erzählt hatte, ne, in ganz vagen Andeutungen irgendwo dazwischen so erzählt, ohne dass er da wirklich ein Wort über die Geschichte erzählt, aber wenn man drüber nachdenkt, dann entsteht die Geschichte von allein. Das ist geil. Also es kann sein, dass ich noch nie ein Buch so wirklich intensiv gelesen habe wie das hier. Das kann durchaus sein. Oder ich habe noch nie ein Buch gelesen, bei dem ich wirklich unter so viel Schlafentzug gelitten habe, während ich es gelesen habe. Wer weiß. Vielleicht habe ich da schon halb geträumt. Aber das hat mich jetzt durchaus begeistert. Einfach nicht schreibe. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Aufwand dabei gewesen, diese ganzen Verbindungen reinzubringen und manche Dinge halt einfach unerzählt zu lassen, sodass man da was finden kann. Das ist schon, das hat mich schon sehr, sehr mitgerissen, weil es halt auf mehreren Ebenen unterhaltsam ist.
Gut, wie finden wir hier wieder den Weg zurück zu...
Wir können zurück zu Elon Musk finden, weil der eine Grund, warum ich den Anhalter auch unbedingt nochmal lesen wollte, ist, dass Elon Musk ja gesagt hat, hey, das ist eigentlich ein philosophisches Buch und ist eine große Inspiration für ihn.
Inwiefern Inspiration, so vom Raketendesign her, also so mit...
Eines der großen Dinge, um die es in dem Buch geht, ist ja, dass nicht die Antwort das Problem ist, sondern meistens eher die Frage.
Ach so, ja, ja.
Ne? Es geht ja darum, dass die Erde ein Supercomputer ist, nachdem die Mäuse in ihrem fünfdimensionalen Raum ihren eigenen Supercomputer so groß wie eine Stadt gebaut haben und der Supercomputer nach 7,5 Millionen Jahren gesagt hat, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, Universum und dem ganzen Rest, das ist 42. Sicherlich auch dadurch inspiriert, weil als er aufgefordert wurde, die Antwort darauf zu finden, in dem Raum irgendwie zwei Philosophen ziemlich komisch daher philosophiert haben. Und einer die Frage gestellt hat, und was ist, wenn er einfach nur eine Telefonnummer ausgibt? Telefonnummern spielen in dem ganzen Buch auch eine wichtige Rolle, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Protagonist hier Dingens, ich komme nicht drauf, dass der jedenfalls gerettet wird in dem Moment, wo die Vogonen ihn aus dem Raumschiff rausschmeißen, ist halt genauso groß wie seine Telefonnummer. Ach, es ist ein schönes Buch.
Ja. Gut, wir haben so die ersten Themen abgehakt. Natürlich das ganz große Ereignis 2015 in den allerersten Folgen war natürlich der Vorbeiflug von New Horizons an Pluto.
Ja. Aber nicht bevor die Sonde Dawn, also Sonnenaufgang, den Ceres besucht hat. Und davor schon Vesta. Ja. Womit dann zumindest die größten Asteroiden des Sonnensystems endlich mal besucht wurden. Und also wir hatten dann wirklich innerhalb von 2-3 Jahren vier oder noch mehr große neue Himmelskörper gesehen, die man davor noch nie gesehen hat in dem Detail.
Ceres, Vesta, Pluto, Churyumov.
Und Charon.
Charon, genau. Ja, wir hatten auch noch hier Ryugu. Ja. Als, was ist das, ein Komet oder ein Asteroid? Komet, glaube ich.
Das war ein Asteroid.
Asteroid, ja, genau.
Churyumov Gerasimenko, den ich damals, als es aktuell war, nicht aussprechen konnte.
Ja, aber
das ist wirklich wie beim Eyjafjallajökull, den ich damals auch nicht aussprechen konnte, als es wichtig war.
Und jetzt hast du es geübt.
Jetzt habe ich das noch im Kopf.
Und ja, Pluto, das war schon damals sehr beeindruckend. Also es war ja dann wirklich so ein sehr spannender Countdown. Jeden Tag gab es ein Bild, war ein bisschen schärfer als das am Tag davor. Dann der Vorbeiflug, dann musste man ganz lange Daten herunterladen. Genau, Charon und Pluto-Herz. Das war natürlich auch sehr schön.
Ja, also dass Pluto so eine Formation hat, das hat auch keiner erwartet. Genauso wenig wie bei Ceres irgendwer erwartet hätte, dass der eine etwas hellere Fleck am Ende ein ganz kleiner, richtig heller Fleck ist. Das war ja, ja, ich hatte ja bis zum Schluss noch Witze gemacht, das sind ganz bestimmt Aliens.
Ja, ja. Und ja, es gab relativ viel Deep Space in den ersten Jahren des Countdown-Podcasts, ist leider jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Mit Osiris Rex und Hayabusa 2 sind so die letzten Deep Space Missionen am Auslaufen, jedenfalls bei der Main Mission.
Ja, Juno noch. Ja, Juno ist noch aktiv, ist jetzt auch vor kurzem an Ganymed vorbeigeflogen, dem Jupitermond. Ist beim 33. oder 34. Orbit. So ganz funktioniert hatte das ja nicht. Die haben ja recht schnell festgestellt, dass das Haupttriebwerk irgendwie nicht so ganz funktioniert, zumindest nicht zuverlässig genug. Und dann haben sie ihn einfach in größeren Orbit gelassen, als sie vorgehabt hatten. Und offensichtlich funktioniert die Sonde bis heute noch. Und dass wir jetzt neue Bilder von Ganymed haben, liegt einfach nur daran, dass man bei Juno durchgesetzt hat, dass dann auch eine Kamera bitte schön an Bord sein sollte, alleine schon so aus Outreach-Gründen. Also einfach bloß, dass die Bevölkerung dann auch mal ein bisschen was sehen kann. Weil eigentlich sollte die Sonde einfach bloß irgendwie so stur Daten sammeln und zurückbringen und dann nur Zahlen liefern und keine Bilder.
Das geht natürlich
nicht. Das ist immer ganz gut, wenn man wenn man dann halt doch noch irgendwie eine Kamera drauf hat.
Ja.
Pictures or didn't happen.
Ja, und es gibt jetzt zwar so eine Pause, aber die nächsten Deep Space Missionen sind ja jetzt auch schon in Planung. Also wir haben Baby Colombo, der zu Merkur unterwegs ist.
Hm?
Der, glaube ich, auch an der Venus gerade vorbeigeflogen ist, als es diesen ganz kurzen Es gibt Leben auf der Venus-Hype gab.
Ja, der ja jetzt auch entsprechende Auswirkungen gehabt hat, zu denen wir noch kommen werden.
Genau.
Ja, die Chinesen wollen praktisch eine Voyager-artige Mission auch starten. Zwei auch.
Ja, und eine dritte ist auch in Planung. Also, wenn die ersten zwei gut laufen, wollen sie, glaube ich, eine dritte orthogonal zur Ekliptik starten.
Ja, also da ist einiges drin, also immerhin. Aber trotzdem ist es alles in allem doch sehr enttäuschend, weil die NASA halt einfach für sowas kein Geld hat. Also die NASA hat eine Menge Geld, aber halt bloß nicht dafür, sondern halt für so Spielereien wie Mondlandung und so. Dafür kriegt sie jede Menge Geld.
Ja, das war halt auch das Problem, dass es da die letzten 20 Jahre ständige Wechsel in der Kursrichtung gab. Erst war es Mars, dann war es Mond, dann war es wieder Mars, dann war es wieder Mond. Das ist halt, da hat er wahrscheinlich auf dem Projekt nicht gut getan. Und dann natürlich, dass sie einfach nicht genügend Geld dafür bekommen.
Ja, dass der Senat da halt irgendwie sagt, ja, nee, das geht jetzt alles in diese SOS-Rakete und in Orion. Und ja, man darf halt nicht vergessen, wir hatten jetzt eine neue Discovery-Mission. Discovery-Missionen kosten 500 Milliarden. Und so eine SLS-Rakete, die Entwicklung kostet ja jetzt auch schon irgendwie so 22 Milliarden und das ist nur SLS und ohne hier die Ares-Rakete von Constellation und sowas. Ne? Und dann sind da halt 40 Discovery-Missionen, was halt auch so die Größenordnung ist von flieg mal eben zum Pluto und so, sind damit halt weg.
Mhm.
Sind halt nicht passiert, sind nie passiert und das kriegt man nicht mit, weil es halt nie passiert ist, aber daran muss man dann immer denken, wenn irgendwo ein paar Milliarden verschwinden, ne? Es ist halt, jede Milliarde sind zwei so eine Mission.
Ja.
Und das ist hart, das ist wirklich hart, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Ja, und das ist halt, da müssen es halt die Chinesen tun und die sind vielleicht nicht so freigebig mit ihren Daten.
Ja, und tja, zum Neptun ist immer noch keiner geflogen. Zum Uranus ist auch immer noch keiner richtig wieder geflogen. Es gibt so viel im Sonnensystem, das noch nicht besucht wurde. Oder wo bestimmte Messinstrumente noch nicht da waren. Da könnte man noch sehr, sehr viel machen. Und wird halt nicht. Ne? Wie ich halt schon immer gesagt habe, einfach mal so Planetensonde Mark 1, Mark 2, Mark 3 und das halt dann immer so in Stückzahlen bauen. So 100, unter 100 macht man es nicht. Und das dann halt so starten wie so ein wie Starlink-Satelliten oder so, ne? Also einfach jede Menge raushauen mit einem Start. Dann könnten wir relativ schnell einiges über unser Sonnensystem lernen. Aber es wird halt nicht gemacht, weil es ist schwer zu begründen, weil es würde einfach sehr viel und sehr schnell bringen. Und es würde genauso viel Geld kosten, die Leute würden genauso, es würde genauso viele Arbeitsplätze schaffen, es würde halt einfach nur mehr rumkommen.
Ja, es ist schon sehr schade, weil was die SLS wird am Schluss vielleicht 10-mal fliegen und dann wird es wieder eingemottet.
Ja, das ist mehr als absehbar.
Also, da habe ich auch kein Mitleid mit den Amis. Also, das ist halt sehr schade dann für den Rest der Welt.
Ja, gut, dann wiederum, jedes Jahr gehen 600 Milliarden oder noch mehr für das US-Militär drauf.
Von daher. Ja, das ist klar, das ist...
Ja, und die bauen noch nicht mal Pyramiden. Weder auf der Erde noch auf dem Mars.
Ja, genau, wir hatten Pluto, wir hatten Ceres. 2016 war dann die erste große Veranstaltung, wo du auf jeden Fall da warst, die ILA in Berlin.
Ja, genau. Ich habe vor mir noch so einen Tafelmagneten von der ILA 2020, die nie stattgefunden hat. Space Pavilion. Ja, nee, 2016 war ich da, hab da einen Artikel geschrieben, wo ich mich drüber lustig gemacht habe, was für Zukunftstechnologien die ESA da so ausgestellt hat. So, Zukunftstechnologie, chemisches Triebwerk, weil Raumfahrt, Zukunft. Das war die Zeit, als Airbus Safran Launchers, ich glaube, wir hatten schon bei der letzten Ausgabe auch drüber gesprochen, ne, als das Airbus Safran Launchers damals zur Ariane Group wurde. Ach Gottchen, was für eine Zeit. und es geht ja so weiter, also Ariane 6 Rakete ist ein großes Desaster geworden. Immer noch nicht gestartet, preislich genauso aus dem Ruder gelaufen, wie ich das damals schon prognostiziert habe, glaube ich. Machen wir uns nichts vor. Das ist wieder mal ein Schuss in den Ofen gewesen und es sieht auch zurzeit nicht so aus, als würden die sich am eigenen Schopfe da rausziehen können, weil die Entwicklung geht eher so in die Richtung, ach ja, die Triebwerke sind noch gar nicht gut genug, wir können die noch weiterentwickeln. Ach und nee, vielleicht doch nicht Methan, sondern doch lieber irgendwie wieder Wasserstoff und wie das halt so ist.
Ja, sie kriegen ja gerade noch nicht mal die Ariane 5 vom Boden.
Das kommt noch dazu, ja. Wann ist die letzte gestartet? Ist jetzt auch schon fast ein Jahr her.
Ja, ich glaube fast, es ist jetzt, August 2020 war der letzte Ariane-Start.
Ja, ne? 10 Monate.
Das kann man auch mal machen. Das ist ja auch, glaube ich, 6 Monate ist das Leuten noch nicht mal aufgefallen. Ich glaube, es war, glaube ich, hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis dann die ersten Meldungen kamen. Ach ja, die Ariane 5, die fliegt gerade nicht, weil Nutzlastverkleidungen kaputt sind.
Ja, weil ist halt auch normal, ne? Ich meine, es ist halt normal, dass so eine Ariane 5 mal längere Zeit nicht fliegt. Okay, gut, man konnte sich lange Zeit mit Covid rausreden.
Oder den Wetter.
Wir erinnern uns an letztes Jahr, genau. Ja, schlechtes Wetter. Hm. Ja, in ein paar Monaten ist ganz bestimmt besseres Wetter. Klar, Leute, ich glaube das sofort.
Das weiß die ESA wegen Zukunft.
Ja.
Oder Ariane Space.
Ja, das ist so ähnlich wie damals bei diesem Generalstreik, wo halt auch irgendwie so, ist gerade nicht. Startet gerade nicht.
Ja,
hat kein Schwein interessiert, aber war halt gerade, Generalstreik. Insgesamt auch Streikstimmung in den Überseeterritorien in Frankreich gewesen, weil stellt sich raus, Frankreich ist nach wie vor Kolonialmacht und legt ein entsprechendes Selbstverständnis der Bevölkerung gegenüber an den Tag.
Ja, das ist, also Französisch-Guyana ist zwar für die Raumfahrt ein spannender Ort, aber halt wirklich Kolonialort erster Güte fast schon.
Ja, war ja damals auch Gefangenenkolonie, ne? Ja. Ist ja nach wie vor die, so eine der wenigen Touristenattraktionen, die die dort haben, ist ja die Gefangeneninsel von Französisch-Guyana.
Halt, baden kannst du nicht, weil Brackwasser, alles schlammig.
Mhm.
Das ist jetzt auch kein großer touristischer Ort, also Raumfahrt und ich glaube, wie heißt das, Devil's Island?
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich könnte man da durchaus mehr machen, aber will halt niemand und wofür interessiert das schon? Es geht ja bloß darum, die Raketen zu starten.
Ja, nee, das ist schon erstaunlich, dass die Ariane 5 einfach nicht, also die Hauptrakete der europäischen Raumfahrt einfach mal ein halbes Jahr nicht fliegt. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn, keine Ahnung, Falcon 9 ein halbes Jahr nicht fliegen würde, wegen Fehler.
Ja, stell dir vor, wenn GPS ausfallen würde.
Und
stell dir vor, wenn Galileo ausfallen würde.
Stell dir vor, wenn die Uhren bei Galileo alle defekt sind.
Tragisch.
Und das ist ja auch wirklich erst so wirklich jemandem aufgefallen, so nach dem Motto, oh, das könnte problematisch sein, weil das Auswirkungen auf das James-Webb-Teleskop haben könnte, was ja in sich schon sehr verzögert ist und jetzt ist es noch nicht mal deren Schuld.
Ja, wegen Ariane 5, ne?
Ja.
Was halt so das Ding war, wo alle gesagt haben, na, das ist wenigstens eine sichere Bank.
Sie hätten einfach so Use-Rakete nehmen sollen.
Ja, ging ja nicht. Wär zu klein.
Das war Ausleger. Es ist halt auch so lustig, weil ja Stefan Israel Biden noch so vollmundig, als er gewählt wurde, eingeladen hat, Mr. President, mir wäre es eine Ehre, wenn Sie den James-Webb-Teleskop-Launch live in Guyana verfolgen würden, so als erster US-Präsident in Französisch-Guyana. Und dann ist es schon extrem peinlich, dass man auch nicht mal den Auftrag erfüllen kann, zeitgemäß.
Ja, ja, dass ein ausgerechnet daran hängt, das ist echt... ist echt tragisch. Obwohl, die Geschichte lehrt uns, beim James-Webb-Teleskop muss man abwarten, ob nicht doch noch irgendwo eine Mutter runterfällt oder so.
Ja, vielleicht fängt es jetzt an zu rosten, also wenn es so lange auf dem Patch, wenn es so lange eingelagert ist.
Ja, okay, ich glaube, das passiert nicht, aber wer weiß. Nee, also das ist jetzt wirklich lästern auf hohem Niveau, was soll man sagen? Dieses Teleskop fing irgendwann mal an als eine Discovery-Mission für 500 Millionen und kostet jetzt 10 Milliarden. Ja, was soll man da nicht lästern?
10 Milliarden sind 20 Discovery-Missionen.
Ja.
Hätte man 20 Mal zum Neptun fliegen können mit.
Ja, den Rest halt machen können. Ne? Also diese ganzen tollen Missionen, die besten Daten und auch die besten Bilder geliefert haben, die scheitern halt genau da dran.
Ich glaube, wenn das James-Webb-Teleskop von Anfang an 10 Milliarden gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch wesentlich schneller und wesentlich größer geworden. Also wesentlich schneller fertig und wesentlich größer ausgefallen. Wenn man gleich gesagt hätte, wir entwickeln ein Weltraumteleskop für 10 Milliarden US-Dollar, da wären noch alle Leute, die das brauchen, vor Schreck und Freude hinten übergefallen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, es ist halt auch so eine Geschichte wie hier der The Mythical Man Month. falls du das kennst, das Buch.
Ja, ja, das kenne ich. Das ist so, da ist doch so ein Bär vorne drauf, oder?
Oh, weiß ich gar nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Buch aussieht. Ich habe es auch noch nie ernsthaft gelesen.
Erklär doch mal, was The Mythical Man Month ist.
Da geht es einfach darum, dass du ein Projekt hast, das irgendwie schon zu spät ist oder sich halt zu spät ist, um jetzt noch pünktlich fertig zu werden. Und dann sagt man, hey, wir schicken euch noch 100 Leute und die helfen euch. Und das Resultat ist dann, dass sich diese 100 Leute erstmal auf das Projekt einschießen müssen, alle anderen sich damit koordinieren müssen. Und das Resultat ist, dass man 100 Leute mehr hat, 100 Leute mehr bezahlen muss. Und das ganze Projekt wird A, teurer und B, später.
Ist ein bisschen so nach der Logik, wenn eine Frau 9 Monate schwanger ist, dann müssen ja 9 Frauen nur einen Monat schwanger sein.
Genau. Und das hat man sicherlich an vielen Stellen auch in der Raumfahrt, solche und ähnliche Probleme.
Um nochmal zurückzugreifen, das hatte ich mir vorher schon überlegt. Ich glaube, das ist auch das Problem, woran Jeff Bezos gerade scheitert, dass er nicht einfach sagen kann, ich werfe Geld auf das Problem und dann geht es weg. Mhm. Das geht in der Raumfahrt. Also in gewisser Weise, irgendwann muss man halt anfangen, Geld drauf zu werfen. Aber irgendwann ist auch das Geld da, aber halt das Know-how nicht. Und das kannst du halt nicht durch Geld einfach erzeugen. Also schon, aber da musst du halt 20 Jahre warten, bis Leute die Uni abgeschlossen haben. Ich glaube, das ist das Problem, wo er gerade steht, weil, keine Ahnung, wenn du ein Fernsehstudio hast, irgendwie, keine Ahnung, ich will hier meinen Streaming-Service promoten, kaufe ich einfach mal die Herr-der-Ringe-Lizenz für ein paar Milliarden Geld oder ein paar Millionen Geld. Und das geht halt wahrscheinlich in der Raumfahrt nicht so einfach. Also da kannst du einfach nicht sagen, hier, 100 mehr Ingenieure bauen mir ein 100-mal bessere Mondlandefähre.
Ja, genau. Das geht halt nicht. Das ist ja auch das große Ding, was mich wirklich erst erstaunt und dann begeistert hat, dass Elon Musk halt so viele Dinge dann einfach nicht getan hat. Dinge, die prinzipiell möglich gewesen wären und wo er auch gesagt hat, hey, das machen wir einfach. Und dann irgendwann hat er eingesehen, nee, das wäre eine blöde Idee, weil das würde uns jetzt A ablenken und B noch viel mehr Probleme verursachen und dann machen wir das halt nicht. Ne? Also deswegen gibt es halt keine Methan-Oberstufe für die Falcon 9 und erst recht keine Wasserstoff-Oberstufe, was ja durchaus der Plan war. Ne? Also der Plan war ja für die Falcon 9-Rakete eine bessere Oberstufe zu bauen mit dem Raptor-Triebwerk, das damals wasserstoffgetrieben war. Und dann hat man gesagt, nee, blöde Idee, lass mal sein. Und genauso mit wiederverwendbarer Oberstufe und so. Oder Kohlefaser Starship.
Ja, stimmt, der Kohlefasertank, den sie dann wieder verworfen haben.
Genau. Und dann gesagt hat, hey, wir nehmen Stahl. Fertig. Mhm. Und was macht die ESA? Das Gegenteil.
Die sammelt Elon hinterher und sammelt alle verworfenen Ideen auf.
Ja, so ungefähr. Es ist halt wirklich eine Kunst zu schauen, welche Ideen bringen zwar auf dem Papier irgendwie mehr Leistung, aber in der Praxis einfach viel mehr Probleme mit sich, als sie lösen. Und das ist wirklich was, dass man, wenn man sich SpaceX und alles, was sie schon ausprobiert und verworfen haben, anschaut, durchaus lernen kann. Aber sicherlich auch bei vielen anderen Leuten. Also Elon Musk ist jetzt kein riesengroßes Genie. Er macht halt einfach nur vernünftige Sachen und hat sich damit wirklich auseinandergesetzt, was er tut. Was ja bei vielen heutzutage nicht mehr der Fall ist.
Ja.
Ja, es ist halt echt einfach, wie ein Genie auszusehen, wenn man einfach nur Dinge tut, die andere nicht gemacht haben. Ne? Einfach sich hinsetzen und dieses wissenschaftliche Paper einmal durchgelesen haben und zu sehen, nee, da steht nicht das drin, was oben drauf steht.
Ja, und dann kann mal ein Fake-Akku in Nature reingeraten.
Genau, und dafür brauchte ich kein Genie zu sein, ich musste es einfach nur lesen. Und Elon Musk nimmt das Zeug halt ernst und Richard Branson ja sowieso nicht und Jeff Bezos, bei dem weiß ich halt nicht, ob er jetzt inzwischen eingesehen hat, dass er nicht genügend weiß, um das ernst zu nehmen oder ob er es halt vielleicht doch nicht ganz so ernst nimmt, ich weiß es nicht. Ne? Also, er steckt da nicht die, den Aufwand und die Arbeit rein, die einfach notwendig sind, um da Erfolg zu haben, um einfach das Gesamtsystem, einfach ein Bild von dem Gesamtsystem zu haben, das man von mehreren Seiten betrachten kann und dann zu sagen, ah nee, das war eine blöde Idee, das lassen wir mal sein.
Ja, ja, ja. Das ist, ich glaube, so der Main Takeaway, den man vielleicht auch aus dieser Sendung mitnehmen kann, dass vieles in der Raumfahrt weniger damit zu tun hat, dass man die zündende Idee hat, zündend, Sie verstehen,
ja.
Sondern einfach erkennt, okay, was ist denn der logische nächste Schritt und was ist einfach Blödsinn?
Ja.
Und dafür muss man kein Genie sein.
Ja, welche Dinge... Vor allen Dingen, welche Dinge man nicht macht und was einfach falsches Hightech ist. Ne? Also die Raumfahrt hat halt dieses Hightech-Image, ne? Zukunftstechnologie, egal was. Und ist halt nicht. Also es geht nicht darum, dass man die größte Rakete hat oder die effizienteste Rakete oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass man die Rakete hat, die man braucht. Und daran denken halt viele Leute nicht, wenn sie Raketen irgendwie konstruieren und schon gar nicht, wenn sie irgendwo in der Regierung sind und irgendwelchen Lobbyisten verpflichtet sind. Obwohl sie natürlich denen nicht verpflichtet sind, aber naja, wir wissen ja, wie das läuft.
Ja, so die Frage, was brauchen wir denn in der Raumfahrt? Also mehr vom Ziel her denken und weniger vom
Pragmatismus.
Genau, wir brauchen einen mittelgroßen Launcher, weil es gut wäre, einen mittelgroßen Launcher zu haben.
Ja, das ist halt was am sinnvollsten ist. Was ein mittelgroßer Launcher ist, ist natürlich die nächste Frage, weil das hängt dann alles so von Vermutungen über die Zukunft ab. Aber witzigerweise Ende der 70er Jahre war man da in Europa schon sehr weit und man hat halt vor allen Dingen auf genau diese Leute auch gehört, weil man halt sehr peinlich berührt davon war, dass man von der NASA abhängig geworden ist oder von den Amerikanern abhängig geworden ist, um Satelliten ins All zu starten und dann gesagt hat, wir lassen das jetzt mal die Leute machen, die Ahnung von Raketen haben und die haben dann halt die Ariane 1, 2, 3 und 4 geplant. Und Ende der 70er Jahre war der Plan einfach da und der hat dann bis in die 90er Jahre getragen und dann kam die Ariane 5, die dann nicht mehr von denen geplant wurde.
Weil man eigenes Space Shuttle haben wollte.
Ja, genau. Und da ging es dann halt auch dann bergab. Aber der Pragmatismus war absolut da. Also ich meine, Ariane 4 war so gut wie ein Space Shuttle. Ne? Also gleiche, so von der Leistung her praktisch das gleiche. Okay, gut, im niedrigen Orbit gibt es keine 20 Tonnen, aber was soll's. Da, wo es zählte, hatte man die gleiche Nutzlast. Und das war halt das, worauf es ankam. Und entsprechend hat die Ariane 4 dann einfach den gesamten Markt abgeräumt und dem Space Shuttle nichts mehr übrig gelassen.
Ja, das ist... Es ist schon ein bisschen schade, aber ich verspreche, wir bashen das letzte Mal die ESA in dieser Sendung. Jedenfalls ja,
genau.
Diese Konstellation. ILA 2016 hattest du darüber berichtet, 2018 natürlich unsere große Klassenfahrt zum IRC nach Bremen.
Ja. Das war eine schöne Sache.
War eine schöne Sache. Es war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ziemlich anstrengend, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ja. Das war doch wirklich sehr spannend, einerseits die ganzen Sachen mal in der Hand zu haben oder jedenfalls anschauen zu können. War ganz lustig, die Chinesen, die einfach
böse Blicke zu ernten, wenn man es angefasst hat.
Ja, der chinesische Stand, wo sie einfach Bauteile hingelegt haben, war natürlich sehr lustig. Die Belgier, die dann angefangen haben, Bier auszuschenken. Es war halt auch sehr cool, die Leute kennenzulernen, also gerade diese jungen Studierenden oder Leute, die gerade neu einsteigen, die ja, mit denen wir dann teilweise abgehangen haben, das war schon sehr spannend und es war einfach ein cooles Event. Auch so inhaltlich.
Darmstadt war ja so ähnlich, aber es ist halt dann schon wieder ESA-dominiert geworden. Es ist dann auch schon wieder ein sehr spezielles Publikum, das da ist. Da sind dann sehr viel sehr überzeugte Leute dabei.
Ja, also das ist auch etwas, wo ich tatsächlich nie mit warm geworden bin, was ich bis heute ein bisschen schade finde. Diese ganze Astro-Crowd, die super, wie soll ich es nennen, ekstatisch sind, wenn irgendwas im Weltraum passiert. Und auch, ich habe das Gefühl, einfach auch vieles einfach nur wiedergeben. Und was natürlich auch in gewisser Weise die Berechtigung hat, dass man natürlich, dass viele Leute gibt, die sich damit nicht so intensiv auseinandersetzen und die natürlich auch etwas darüber wissen wollen. Und dafür gibt es dann halt Leute, die dann halt weniger kritisch, aber mehr inhaltlich aufbereitet drüber berichten. Aber es fällt dann schon ganz oft auf, dass dann einfach die Kritik und auch so die differenzierte Kritik an den Entscheidungen der ESA oder der NASA so ein bisschen fehlt und man sich da auch irgendwie nicht so ein bisschen, also dass oft dann auch so, dass die eigene Sichtweise mit der ESA verschmilzt und dass dann so ein Wir entsteht, was natürlich im europäischen Gedanken auch ganz gut ist, aber dann auch verdeckt, wenn Sachen nicht richtig laufen.
Ja, genau. Ich muss mal irgendwann schauen, wie genau sich dieses Phänomen der Wokeness in den USA jetzt verhält. Ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen. Das Wort ist jetzt irgendwie ganz plötzlich aufgeploppt in meinem Bewusstsein.
Du bist aber sehr so spät dran.
In den letzten Wochen oder Monaten. Ich habe eine gut sortierte Twitter-Blase.
Aber das hat ja damit eher weniger zu tun. Bin ich der Meinung.
Ja, aber die meinten halt, ich folge irgendeinem Ökonom, verdammt, wie heißt der jetzt gleich wieder? Komm nicht drauf. Egal. Und der meint halt, die haben halt auch so ein Problem damit, dass sie Dinge, wo sie Probleme sehen, halt trotzdem bejubeln und die Probleme halt sehr an den Rand drücken.
Und aber das ist ja halt das Gegenteil von Wokeness, würde ich mal behaupten.
Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, es ist ein gesellschaftliches großes Problem und irgendwie, das ist halt so ein Ding, das ich auch schon als Kind irgendwie so gesehen habe. Also, dass viele Leute Dinge, obwohl offensichtlich ist, dass da ein Problem ist, einfach nicht ansprechen oder ignorieren oder was auch immer. Auch wenn sie es im Prinzip selbst wissen. Und irgendwie, ich bin damit halt nie warm geworden. Und deswegen bin ich dann halt an manchen Stellen sicherlich etwas verschroben, aber naja, so bin ich dann halt.
Ja, also es ist halt dann doch schwierig, wenn man dann weiß, okay, Ariane 6, vielleicht nicht das Schlauste der Welt und dass dann doch überall, wo dann diese auch Social Media Events sind, bejubelt wird, da denkt man auch ganz oft, ist man, also bin ich jetzt hier der falsch liegt oder sind das die Kinder, die out of touch sind? Also so nach dem Motto.
Simpsons, ne?
Ja, genau.
Das war der Direktor Skinner, ja, der das gedacht hat.
Am I out of touch? No, it's the children who are wrong. Also so kommt man sich dann so ein bisschen vor.
Ja, genau. Das ist halt immer sehr, sehr merkwürdig und ich tue mich halt bei den meisten Gesellschaften von größeren Anzahl von Menschen schwer, mit denen warm zu werden, aus genauem Grund. Ne? Ja. Groucho Marx oder so sollte das soll doch mal was gesagt haben. Ich will in keinem Club Mitglied werden, der mich als Mitglied haben wollen würde oder so.
Also jedenfalls hat Woody Allen mal behauptet, dass das Groucho Marx gesagt hat.
Woody Allen. Ah, okay, irgend sowas.
Also ja, aber das Zitat kommt mir bekannt vor. Ja, aber es gab ja durchaus auch Positives, also diese Events waren ja durchaus dann doch sehr spannend und es gab ja dann auch auf den diversen Chaos Computer Club Kongressen Weltraum-Content, da haben wir dann auch teilweise viele Hörende wieder getroffen, die selber in der Raumfahrt unterwegs sind, sehr viel mit studentischen Projekten.
Und ich freue mich schon dieses Jahr wieder. Ich freue mich schon dieses Jahr endlich wieder dahin.
Ja, ja. Du hattest ja einen Vortrag gehalten, ich hatte einen Vortrag gehalten, ist ja auch noch alles auf media.ccc.de hinterlegt. Oder ist das media.ccc nur? Ich glaube, das ist keine Top-Level-Domain. Also media.ccc.de werdet ihr schon finden. Also wir waren dann doch, obwohl wir beide eher so drin orientiert sind, auch unterwegs. Das waren doch Erlebnisse, die wir so nicht gehabt hätten, wenn wir den Podcast nicht gemacht hätten.
Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich wäre ja gar nicht zum CCT gekommen. Du hast mich ja mitgeschleppt.
Ja, wir hätten nicht so viele Bauze umsatz bekommen.
Das auch nicht, nee. ja, ich hatte halt den Vortrag über Helium 3, Can Helium 3 Save Our Ass? Also, kann Helium 3 unseren Esel retten? gehalten im kleinen Kabuff. Das war ein Vortragssaal, du.
ja, das war ein Saal.
Das war ein Saal. Also mit ganzen zwei Stuhl, also noch nicht mal Stuhlreihen, aber so zwei Leute konnten schon hintereinander setzen.
Aber das Jahr danach bist du doch geupgradet.
Oh ja. Aber da habe ich keinen Weltraumvortrag mehr gehalten.
Das war dann Akkus oder was war das?
Ja, das waren die Akkus.
Ja.
Warte mal. Akkus war letztes Jahr. Was war das Jahr davor? Weil ich stand da ja, ich wusste das ja schon. Was war denn das Jahr davor?
Das kann man mal nachschauen. Wenn man selber nicht mal weiß, welche Vorträge man gehalten hat.
Ja, also Atomkraft im Weltall, das war immer noch auf der, das war auch auf der kleinen Bühne.
Da hattest du zwei gehalten, oder?
Genau, ja. Diese Infrastructure.
Ja, hier, it's not rocket science.
It's not rocket science.
Space is hard, but not that hard. Also im Grunde das, was wir gerade erzählt haben, alles hast du da als Vortrag gehalten.
Genau, ja. Oh, Mensch. Mein Gott. Ja, es ist halt mein Sermon. Was soll ich sagen? Ich habe den schon so oft gehalten.
Man muss oft die gleiche Rede halten, bis Leute es verstehen.
Ja, ich muss mal irgendwie Martin Luther King irgendwie studieren und dann so eine ordentliche Predigt draus machen.
Ja.
Auf diesem Mondstaubhügel. Wie auch immer.
Die Chinesen und die Amerikaner Hand in Hand und so weiter und so fort.
Genau, irgend sowas.
Ja, aber apropos Mondstaubhügel. Der Mond hat doch einiges an Action abbekommen, auch wenn es keine amerikanische Action war.
Ja, nachdem es echt lange ruhig um den Mond wurde. Also jetzt nicht rhetorisch, aber praktisch.
Ja, wurde viel geredet, wenig gemacht, aber dann haben die Chinesen entschieden, Pink Floyd, das war eine coole Band, das machen wir jetzt nach.
Genau, Chang'e 3, nee, das war noch ein Cottbus gewesen, als das gelandet ist, als U2 1 gelandet ist. U2 2, das ist dann später gelandet mit Chang'e 4, mit 3D-Satelliten, der vorher gestartet wurde, damit man dann auch was empfangen kann, weil ansonsten ist da hinten auf der Rückseite des Mondes wirklich das Tal der Ahnungslosen bis vor kurzem gewesen. Und da wurde dann halt so ein Mondlander gelandet und der untersucht bis heute noch die Mondoberfläche. Alle zwei Wochen wacht er wieder auf, fährt ein Stückchen, macht ein bisschen Radaruntersuchungen und so weiter. Und schläft dann wieder den Rest der Nacht. Alles ganz erstaunlich und auf dem Mond, verdammt nochmal. Auf dem Mond hatte sich ja echt seit den 70er Jahren nichts mehr getan. Nachdem die Menschen gelandet sind und noch ein paar Roboter gelandet sind und dann war es das einfach. Okay, Mars, irgendwie Lunar Surveyor ist noch geflogen, ein paar Dinge sind auch drauf abgestürzt und mit Absicht draufgehauen worden, um irgendwie Staubwolken beobachten zu können, aber viel mehr ist da ja nicht passiert. Und die Chinesen haben jetzt ein kleines bisschen Bewegung da reingebracht. Und nicht nur die Chinesen, die anderen waren zwar weniger erfolgreich als die Chinesen, aber sie haben es ja durchaus versucht. Und ich meine, Israel war dabei und
ja, man darf nicht vergessen, Luna X-Prize war ja mal ein Ding.
War ein Ding, ja.
Also das ist ja auch, also wie das so in sich zusammengefallen ist. So
Ich habe dieses Ding ja wirklich bis zum bitteren Ende im Zeiss-Planetarium hier hinten an der Prenzlauer Allee mitverfolgt. Ne? Also der allerletzte Akt war ja tatsächlich, als die PT Scientists dann dieses Memorandum of Understanding unterzeichnet haben mit der ESA, wo sicherlich der neue PR und Communications Officer, frage mich nicht, was Andreas da für einen Titel genau hatte damals, sicherlich instrumentell war, das auszuhandeln. Mhm. Ich weiß es nicht, also ich unterstelle das jetzt einfach mal.
Er war kurz da, aber intensiv.
Ja, war kurz da, aber intensiv, ein Jahr lang.
Ich glaube noch nicht mal, aber das ist jetzt auch egal. Nee,
ziemlich genau, es war ziemlich genau ein
Jahr. Okay, gut, ja. Ja, also PC Scientist waren ganz groß, als wir begonnen haben. Jetzt sind sie nicht mehr Part-Time, sondern, wie heißt das jetzt?
Zeitfracht. In der Nähe, die sind jetzt in der Nähe von dem Ort, wo ich mein Auto gekauft habe und wo ich das alte habe diagnostizieren lassen.
Ich wollte irgendwas gerade sowas mit Polish Transportation Agency machen, aber vielleicht ein bisschen zu viel.
Planetary Transportation
System. Stimmt. Und wir hatten die Israelis mit Bereshet, der auch ein Impactor war, würde man sagen.
Ja, beide, also sowohl Bereshit als auch Chandrayaan 2 im Landeanflug gescheitert. Chandrayaan 2 irgendwie über Kopf und Bereshit ist irgendwie so verlustig gegangen. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf.
Ja, man ich kann mich noch so bei Bereshit erinnern, dass da Bibi auch irgendwie dann vor Ort war und es dann hieß, naja, vielleicht ist er ja gar nicht abgestürzt, sondern nur falsche Telemetriedaten. Warten wir mal ab. Wenn man dann vor Netanyahu auch nicht zugeben wollte, dass die Mission gescheitert ist.
Ja, und die bei den Indern war es ja auch irgendwie sowas wie 98% erfolgreich und so. Ne?
Ja gut, was Pressekonferenzen angeht, hatten wir auch ein paar spannende Exemplare dabei. Beste war ja Schrapnelli, wo dann tatsächlich Jan Wörner eine seiner wenigen glanzlosen Auftritte hatte. Also wo er dann auch nicht nur von uns dann kritisiert wurde. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine sehr schöne Postbesprechung von Nicolas Wörl und dem Lars vom Auf-Distanz-Podcast, die bei der Pressekonferenz waren und das auf der Rückfahrt nochmal im Auto besprochen haben und die auch sehr verwundert waren, wie das dargestellt wurde. Schrapnelli also Schiaparelli war, glaube ich, war damals gedacht als Vorläufermission für den Europaländer.
Einfach als Demonstrationsmission, um zu zeigen, hey, wir können das.
Und sie konnten es nicht.
Ja, und die Symbolwirkung davon war schon echt heftig. Sicherlich auch bei mir, ich bin danach durchaus deutlich negativer der ESA gegenüber eingestellt gewesen, halt auch wie es kommuniziert wurde und wie dann auch später damit umgegangen wurde, ne? Auch was die Ursachen einfach angeht, dass man denen einfach nicht genug Zeit und Geld gegeben hat, dass man im Prinzip wusste, naja, so richtig simuliert haben wir das nicht, ausprobiert haben wir es auch nicht, mal gucken, ob es landet. Und man hatte denen halt wirklich einfach noch nicht genug Zeit gegeben. Genug Geld war im Prinzip da, aber das Geld wurde nicht freigegeben. Und dann musste es halt irgendwann mit einem viel zu kleinen Budget in viel zu kurzer Zeit gemacht wurden. Also für die Zeit viel zu kleinem Budget und dann entsprechend auch zu wenig Leuten. Und naja, wie das halt so ist, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Selbst wenn man dann noch mehr Leute draufgesetzt hätte, es wäre nicht besser geworden. Ja, und die in der Bürokratie der ESA passiert das dann halt häufig mal. Das Beste wäre gewesen, wenn man da einfach gesagt hätte, okay, gut, nee, wir sind noch nicht so weit. Schiaparelli muss nächstes Mal fliegen oder so.
Und hier der Rover, Rosalind Franklin, hat sich ja so oder so jetzt verschoben.
Ich weiß schon gar nicht mehr, bis wann. Ich glaube, 22 beim nächsten Fenster soll er starten. Gut, die Fallschirme entfalten sich jetzt auch, wurden jetzt auch ein paar Mal erfolgreich getestet, immerhin, aber schau dir an, wie lange es gedauert hat. Man hatte ja noch nicht mal die Testmöglichkeiten selbst gehabt und musste dann bei der NASA anfragen, aber die NASA war erstmal damit beschäftigt, die Fallschirme vom Crew Dragon zu testen.
Und es gab irgendwie nur ein Flugzeug, das das kann, oder wie?
Ja, irgendwie sowas. Die meinten halt auch, es wurde noch nie ein Raumschiff so häufig getestet wie die Fallschirme von dem Crew Dragon. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Was meinst du?
Ich meine, gut, die, die Auflagen für SpaceX, man weiß gar nicht so richtig, waren das jetzt Zusatzauflagen für SpaceX, damit Boeing nicht ganz so schlecht dasteht, oder ging es darum, die ESA-Tests zu verschieben?
Nee, dass Boeing nicht so starke Auflagen hat, das haben wir ja mit dem Starliner gemerkt.
Oh ja, ja.
Also wenn die nicht so viel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleichen Vorgaben waren, dass die einen ihren Fallschirm tröpft sich mal testen müssen und die anderen spielen noch nicht mal im Simulator die gesamte Mission durch.
Ja, ja, also es ist wirklich, es ist so.
Und in beides sollen Menschen übrigens. So, es ist nicht, dass ein Frachter ist und das andere nicht.
Ja, es ist alles so offensichtlich, also das muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren ist es wirklich so offensichtlich geworden, wie korrupt diese Läden sind. Und man, also ich weiß, es hat eine Menge Hörer gegeben, die damit nicht einverstanden sind mit dem Wort, aber es ist korrupt. Es ist eine echte Korruption, die da Einzug gefunden hat, die es sicherlich auch irgendwie immer schon gegeben hat, aber irgendwo gab es da mal ein Korrektiv, das scheinbar weggebrochen ist. Und es ist halt, es geht jetzt halt nur noch darum, irgendwie bestimmten Firmen Geld und Aufträge zuzuschieben. Das ist halt alles sehr, sehr schade gewesen.
Ja, ich habe so das Gefühl,
die Möglichkeiten wegfliegen.
Die USA ist halt nie so wirklich aus der 2008er Krise rausgekommen.
Ja,
also ich glaube, die USA unterleidet ähnlich wie man eine Grippe verschleppen kann, hat die USA ihre Wirtschaftskrise verschleppt und ist jetzt chronisch geworden.
Ja, die hat noch viel, viel andere Dinge verschleppt.
Ja, aber wenn du mal so die gesamte Situation anschaust, also warum ist es denn so wichtig, den Geld zu schieben? Das ist, also hat sich ein System entwickelt, wo, ich würde mal sagen, große Teile der Bevölkerung eher unter Bedingungen leben, die man nicht als führende Industrienation bezeichnen würde, was so Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Internetversorgung, Nahrungsmittelversorgung. Es gibt ja diese diese Nahrungsmittelwüsten,
ja,
wo du.
Also mein Bruder ist ja einmal quer durch die USA gewandert. Der macht sowas.
Ja.
Und der ist dann halt auch so mit einer entsprechenden Meinung von den USA zurückgekommen.
Ja, und wenn man sich auch anschaut, ich meine, der Staatshaushalt steht ständig kurz vorm Kollaps. Die USA, denen geht regelmäßig das Geld aus. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen von einem nicht gesunden Staat. Also von dem Rassismus und allem anderen mal abgesehen. wo ich einfach sagen würde, hatte ich glaube ich irgendwann mal in einer anderen Folge vor Jahren gesagt, die USA ist im Grunde ein Agrarstaat, der so tut, als wäre er eine Industrienation.
Ja, das hat man jetzt auch in dem Handelsstreit gesehen, als dann die Handelssanktionen, ja, wir schicken euch kein Soja mehr. während die Chinesen irgendwie gesagt haben, ah ja, wir schicken euch keine Computerchips und sonst was nicht mehr, und dann kam es von den USA, ja, was nehmen wir denn? Soja, wir schicken euch kein Soja mehr, haha. Es war so, es ist so peinlich.
Ja, und deswegen erwarte ich auch einfach nichts mehr von den USA, so was den Fortschritt angeht. Also ist natürlich schön, wenn sie sich irgendwie nicht gegenseitig umbringen. Das wäre vielleicht so das Bare Minimum, was man noch hoffen könnte. Aber dass die USA irgendwelche großen Entwicklungen hervorbringt, die der Menschheit an sich helfen, was ja Raumfahrt im besten Sinne tut, da erwarte ich nicht mehr viel. Und da denke ich, dass tatsächlich da die Chinesen den Platz einnehmen werden.
Der Witz ist ja, dadurch, dass jetzt so viele reiche Leute es, so viele Leute gibt, die an viel Geld gekommen sind, Elon Musk und so, geht das halt doch noch komischerweise irgendwo.
Ja, das ist aber so, dass ich habe das Gefühl, das ist, also das würde ich nicht sagen, das ist die USA, sondern das ist halt ein Mensch mit obszön viel Geld, und das ist abgekoppelt vom Nationalstaaten. Ich glaube, den Schritt haben wir wirklich vollzogen in den letzten 6 Jahren. Raumfahrt ist nichts mehr für Nationalstaaten. Raumfahrt wird jetzt entweder von recht autoritären Staaten gemacht, die denen Geld egal ist, weil sie China sind, oder halt von Menschen, die quasi oder
arabische Emirate.
Genau, also eine aufrechtgehende Demokratie kann eigentlich keine Raumfahrt mehr betreiben.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, so pessimistisch bin ich nicht.
Jetzt habe ich es geschafft. Hä? Bin ich pessimistischer als du geworden.
Haha, ne? Ich glaube, das geht schon. Es ist einfach nur, es hat in der Raumfahrt eine Kultur Einzug gehalten, die halt insgesamt die Korruption befördert. Nicht nur in der Raumfahrt. Aber das hat jetzt direkt nichts mit irgendwie dem politischen System zu tun, sondern das ist halt, da gibt es halt noch Randbedingungen um die Demokratie herum, die auch stimmen müssen, und die stimmen halt zurzeit nicht, und nicht nur in den USA nicht.
Gut, wie kommen wir da aus dem Loch wieder raus?
Schweine im Weltall, was sonst?
Wir hatten über den Mond gesprochen. Mars war ja auch sehr aktiv. Mhm. Da gab es sogar was von den Amis mit Perseverance, jetzt sehr frisch mit Ingenuity auch noch. Die Chinesen haben es geschafft, einen Rover, ist es ein Rover oder ein Lander?
Das ist ein Rover. Ein Lander und ein Rover.
Ja, genau, auf dem Mars zu landen. Der hat sogar eine Selfie-Cam dabei, hat sie abgestellt, haben ein schönes Gruppenfoto gemacht, natürlich Flaggen voll im Bild.
Aber wie ich schon gesagt habe, wenn man alle US-Flaggen in der US-Raumfahrt aufzählen würde, man würde nicht fertig werden.
Aber sie sind nicht mehr so offensichtlich. Also sie sind ein bisschen subtiler geworden.
Diese wandgroßen US-Flaggen, es kann sein,
ich meine bei den Mars-Rovern, es ist jetzt nicht so, als hätte Perseverance so einen kleinen USA-Wimpel oder so.
Okay, gut, ja.
Man muss schon sagen, der hier, wie heißt der? Der Lander von den Chinesen?
Zhurong.
Der hat schon eine sehr große China-Flagge.
Ja, klar.
Und der das, Rover das dann auch nochmal.
Das ist auch so, aber ich glaube mal, die größten Flaggen waren wirklich so immer in den Hangars von Boeing und ich glaube auch von SpaceX, irgendwo im Hintergrund, wo dann die gesamte Wand eine US-Flagge war, weil das macht man ja so und das macht ja jeder so und keine Sorge, das ist vollkommen normal. Mein Gott.
Ja, also. Und die Araber, sind die auch schon gelandet? Nee, das war kein Lander, oder?
Nein, das war nur ein Orbiter und der ist erfolgreich da. Der ist, wo er ist, und der beobachtet jetzt die Mars-Atmosphäre. Allzu viele Daten habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber das kommt ja auch alles erst später.
Kriegst du noch zusammen, wie oft Wasser auf Mars gefunden wurde in den letzten 6 Jahren?
Nö. Also Schokoriegel, Marsglas drauf, Wasserglas drauf, ne? Water on Mars und so. Alles Mögliche halt, ne? Irgendwelches flüssige Salzkonzentrate tief unter den Polen. Halt in Form von Eis unter der Oberfläche, auch schon 2008 natürlich von Mars. Nicht Mars Polar Lander, sondern Phoenix nachgewiesen, was ja die Nachfolgemission von Mars Polar Lander war, aus der Asche auferstanden. Irgendwelche organischen Verbindungen. Mhm.
Findet man jetzt überall?
Ist ja auch gar nicht so selten. Also überall, wo ein bisschen Kohlenstoff da ist, da hast du sofort organische Verbindungen, weil Wasser dann halt doch, also so Kohlenwasserstoffe bilden sich dann halt doch recht leicht. Wozu ich aber sagen muss, bin mir dessen bewusst geworden, dass Kohlenstoff an sich in so einer Planetenkruste gar nicht so häufig ist. oder besser gesagt, ich bin mir dessen bewusster geworden, während das halt in Asteroiden völlig anders aussieht. Also da gibt es ja diese C-Typ, diese kohligen Chondriten, die zu sehr großen Teilen aus Kohlenstoff bestehen. Und alles, was irgendwie rot aussieht, stammt halt auch daher, dass Pluto und so weiter, ne? Diese ganze rötliche Färbung, die man da sieht, auch bei den äußeren, ach Mensch, verdammt, wie wurde Ultima Thule dann benannt? Diese ganzen äußeren Asteroiden, die dann so rot aussehen, das kommt halt daher, dass Kohlenwasserstoffe der Strahlung des Weltalls, halt der kosmischen Strahlung ausgesetzt wurden und dann degeneriert sind und ja, das sieht dann halt langsam aber sicher irgendwann rötlich aus.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, Mars, Wasser war auch immer wieder ein Thema mittlerweile. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also würde ich jetzt nicht jetzt jedes Jahr wieder Wasser auf Mars gefunden. Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass das nicht unendlich lang funktioniert, dieser Trick, um Geld zu generieren für die Forschungsmission.
Ja, man will ja jetzt Proben sammeln.
Ja, es ist vielleicht jetzt auch mit dem Rover wieder weniger mit den Beobachtungen geworden aus dem Orbit. Also diese Salzstriche waren ja dann Sachen, die der Mars Reconnaissance Orbiter sich angeguckt hat.
Genau, ja, mit Radarbeobachtung im Wesentlichen. Man hat das ja halt irgendwie, ich habe das ja irgendwie auch schon sicherlich gesagt, dass diese der Ersatz des Chemielabors von Curiosity durch den Probensammler in Perseverance mehr oder weniger ein politischer Schachzug war, um sicherzustellen, dass man die Mars Sample Return durch Mission durchführt.
Mhm. Weil man dann keine Alternative hatte. Zwang
ist. Ja. Wenn man dann einfach unter Zugzwang ist und sagen kann, hier, wir haben die Proben gesammelt, die müssen jetzt aber auch noch zur Erde, ne? Macht mal.
Ja, ich habe jetzt...
Wir haben dieses Geld nicht umsonst ausgegeben.
Ich habe gesehen, der Mars Return Orbiter nimmt jetzt auch Gestalt an, also da sind sie, glaube ich, einen Schritt weiter gekommen.
Ja, Lockheed Martin baut auch fleißig an den, oder entwirft oder entwickelt auch fleißig an den Raketen weiter. Von denen sie dann irgendwie 10 Stück bauen, 8 zum Testen, eine als Ersatz und eine als einsatzfähige Rakete und danach muss man leider wieder neu anfangen, so eine Rakete zu entwickeln. Wie das halt in der Raumfahrt immer so läuft, ne?
Ja, alles wegwerfen, nochmal von vorne anfangen, Zhirkov, Raketengleichung nochmal neu entwickeln.
Weil irgendwie so die 11. Rakete zu bauen, um dann noch eine zweite Sample Return Mission zu machen, nee, das würde ja viel zu billig sein. Ich meine, es klingt zynisch, ich sage das auch zynisch, aber dummerweise ist es so. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwann mal nicht so wäre. Ne? Also, was soll man sagen? Also, die ESA hat es ja demonstriert damals mit Rosetta. Ne? Rosetta wurde ja 2-mal nachgebaut und hieß dann Mars Express und Venus Express. Und sofort konnte man Raumsonden bauen, einmal für knapp 200 Millionen, einmal für unter 100 Millionen Euro. Indem man einfach so die Geräte genommen hat, die man für Rosetta sowieso schon gebaut hat, halt die Ersatzgeräte für den Fall, dass eins kaputt geht, ne, dass man es schnell austauschen kann, die wurden dann halt dort eingebaut. Weil jede Raumsonde, die du baust, baust du sowieso mehrfach. Weil, musste ja. Du brauchst mindestens noch eine zweite Sonde am Boden, damit du im Zweifelsfall nachvollziehen kannst, wie hast du denn die erste gebaut, wenn irgendwas schief geht. Wenn du schon 2 davon bauen kannst, dann kannst du auch eine dritte und eine vierte bauen. Und das ist dann ein viel kleinerer Aufwand, weil du schon weißt, wie es geht. Du bist durch alle Probleme schon mal durchgegangen. Du hast die ganze Entwicklungsarbeit gemacht. Du hast die Probleme durchgestanden. Du hast Erfahrungen damit gesammelt. Und plötzlich geht das alles viel, viel besser und viel, viel schneller. Ich meine, auf genau die Art und Weise sind Solarzellen so billig geworden, wie sie heute sind. Und Akkus so billig geworden, wie sie heute sind. Ich glaube, als wir angefangen haben, haben Lithium-Ionen-Akkus noch irgendwie so 400 US-Dollar pro Kilowattstunde gekostet und jetzt sind es 100. halt einfach, weil Massenproduktion, ne? Umso mehr du baust davon, umso billiger wird es pro Stück. Mhm. Und wenn du immer plus 1 baust, dann ist die Abnahme des Preises bei Nummer 2 dann schon ganz erheblich. Und das wird halt in der Raumfahrt nicht ausgenutzt und ich hoffe, dass das irgendwann sich mal ändert. Weil es ist halt ganz simpel.
Ja, also es ist halt auch wieder, ich wie soll sich das denn ändern? Also siehst du da irgendwie einen Perspektivwechsel, irgendwie einen Änderungsagenten oder einfach durch Liebe, naja, Luft?
Ich bin mir sicher, man könnte das im Prinzip auch irgendwie durch Reformen hinkriegen in den Weltraumbehörden, aber dazu müsste man sie halt wirklich fast schon komplett auflösen und neu aufstellen. Insofern bleibt da wirklich bloß so diese neoliberale Lösung der Privatisierung übrig, ne? Ist zumindest die Lösung in Anführungszeichen, weil da gibt es dann eigene Probleme und das wird auch früher oder später große Probleme mit sich bringen, die es zurzeit noch nicht hat, also weil so Monopolstellung und so, das verleitet doch sehr, um Preise anzuheben und so, ne? Und das wird auch alles noch kommen, das wird uns alles ins Haus stehen mit der privaten Raumfahrt, aber zurzeit halt noch nicht, weil zurzeit ist man da im Wettbewerb und hält die Preise dann niedrig. Dass man es halt wirklich dann sagt, ja, wir machen Forschung durch private Leute. Peter Beck fängt ja jetzt damit an, so ein bisschen andeutungsweise zu sagen, hey, wir bezahlen eine Mission zur Venus. Machen wir einfach, weil...
Ja, also so wird das wahrscheinlich passieren, dass sehr viel mehr in privater Hand dann liegen wird.
Natürlich jetzt auch beim Mond, ne? Also hier Clips und Eclipse, das sind, frag mich nicht, wie das jetzt ausgesprochen heißt. Jedenfalls kommerzielle Mond-Irgendwas-Missionen, die halt Lander sind, die dann irgendwas untersuchen sollen. Ja, gibt's halt alles und tendenziell hat das dann halt die Folge, dass man dann einfach einen Auftrag gibt, wir brauchen halt Raumsonden, die das und das können und dann kann das irgendein Anbieter machen und vielleicht kommt es dann irgendwann zur Standardisierung. Aber es gibt halt überhaupt keinen Grund, warum das nicht auch eine staatliche Behörde machen könnte. Es muss dann halt einfach bloß beschlossen werden, das zu tun. Aber da steht man sich halt zu sehr selbst im Wege.
Ja. Lass uns mal wieder von positiveren Sachen sprechen. Oder sag ich mal, jedenfalls Sachen, die nicht wahnsinnig schief gegangen sind. Die ISS, ja. Da hat sich ja auch einiges getan. Wir hatten die erste Einjahresmission mit Scott Kelly und seinem russischen Counterpart, dessen Namen ich vergessen hatte. Scott Kelly ist mittlerweile ja Senator in Texas, hat ja die Wahl gewonnen am gleichen Tag wie Biden. Das war schon eine spannende Geschichte. Also das erste Mal, dass ein Mensch ein Jahr im Weltraum sein wird oder war. Ich glaube, das werden sie jetzt nochmal wiederholen mit zwei anderen Leuten. Und
Haben wir dann auch Zwillingsbrüder oder Schwestern?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal diese Zwillingsmission. Ich meine, der Russe hatte ja keinen Zwillingsbruder. Das war ja, glaube ich, nur so ein Glücksgriff, dass Scott Kelly einen Zwillingsbruder hat, der auch irgendwie was mit der Raumfahrt zu tun hatte. Was würde ich jetzt sagen? Genau, also das Ende der ISS zögert sich ja mal weiter hinaus. Also ich war ja der Meinung, dass wir, also vor 6 Jahren war ich der Meinung, dass wir jetzt schon im Grunde die ISS eingemottet haben, aber auch so mit Mangel an Ersatz und dem Stagnieren der Low-Earth-Orbit privaten Raumfahrt, was so Raumstationen angeht, tut die ISS dann immer noch einen ganz guten Dienst, auch wenn sie mittlerweile so ein bisschen an den Nähten auseinanderbricht.
Ja, so langsam aber sicher gibt es halt doch öfters mal einen Leck hier und da. Was es früher nicht gab, also irgendwie scheint es da schon Altersprobleme zu geben. Ob es dann wirklich daran liegt, muss man von ausgehen, das ist einfach.
Ist einfach ein Stück Metall, was jetzt 20 Jahre lang im Weltraum unter Druck stand.
Ja, genau. Das war ISS. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Anbieter, die dann private Leute hinbringen, was es ja auch mal eine kurze Zeit lang gab, bis das Space Shuttle nicht mehr geflogen ist. Da endete der Weltraumtourismus die paar Jahre, die er existiert hatte, weil dann die Sojus sehr teure Plätze verkaufen konnte an Amerikaner, die staatlich bezahlt wurden, wo dann entsprechend viel Geld im Hintergrund war und dann konnte man halt für so einen Platz auch mal 80 Millionen nehmen oder 90 Millionen und davor waren es 20. Ja, die Russen, die wussten schon, wo sie ihr Geld herkriegen. Wobei das in Summe natürlich auch gar nicht mal so viel ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Ja. So in den Verhältnissen, die es sonst so gibt.
Ja, also jetzt mit hier mit wie Axiom Space, die ich glaube so genau. Die vielversprechendsten Vertreter sind, was so private touristische Raumfahrt angeht. So im großen Stil neben.
Wenn man jetzt mal von SpaceX selbst absieht.
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Zeithustle mehr als das Hauptgeschäft.
Ja, na, aber Inspiration 4, das wird jetzt kommen. Wer weiß, ob sich andere dann auch inspiriert fühlen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, es sind jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Axiom Space Missionen fest gebucht. Also so mit Crew und so.
Ja, ja, das ist, also wie gesagt, deswegen meinte ich ja die vielversprechendsten, wo es jetzt nicht ganz nach Betrügerei aussieht, was es ja auch durchaus gab. So mit der Asgard Raumstation und eigener Nation im Weltall und so.
Oh ja, oh ja.
Ja. Und ich denke, das wird das bestimmte Thema auch der nächsten 10 Jahre sein. Also das ist jetzt etwas, was fast gar nicht mehr Zukunftsmusik ist, sondern fast schon Realität. Also ich glaube, es ist so ganz kurz davor, dass es wirklich dann tatsächlich auch gemacht wird.
Ja, im Gegensatz zu so Weltraumbergbau, der zwischendurch auch mal aufgekommen ist.
Ja, Luxemburg hat ja dafür ein eigenes Gesetz erlassen, hat das ja legalisiert für die ganzen luxemburgischen Asteroiden, die es so gibt.
Ja, genau. Ich hatte ja damals auch, einer meiner ersten Artikel auf Golem war ja der Platinrausch im Weltraum.
Ja, ich glaube, das Thema ist, glaube ich, jetzt auch nachhaltig gestorben. Also da hört man jetzt nichts mehr von.
Ja, es ist halt auch Blödsinn, ne?
Es ist halt andere auch Themen sind auch Blödsinn und trotzdem gibt es sie immer noch.
Ja, gut, aber es ist immer hilfreich, ein Thema zu beerdigen, wenn man einsieht, dass es Blödsinn ist. Es ist zumindest nicht hinderlich.
Ja, das ist der erste Weg zur Besserung.
Ja, es gibt wieder mehr Menschen im Weltall jedenfalls, auch mehr auf der ISS. Also ISS war ja irgendwie auch mal geplant für 7 Leute Besatzung und also Dauerbesatzung und es waren dann halt die ganze Zeit immer nur 6 Leute gewesen, was dazu führte, dass halt fast schon eine volle Stelle immer fehlte, weil die anderen haben halt ziemlich viel Haushaltsarbeiten zu erledigen und ein zusätzlicher Mensch verursacht nicht so viel mehr Dreck und Unordnung, dass sich das nicht lohnen würde. Von daher wird da jetzt sehr viel mehr auch an Arbeit auf der ISS verrichtet werden können, welche auch immer das ist. Wir hatten mehr Menschen im Weltall, aber immer noch keine Schweine. Also Schweine im Weltall, Muppets, ja, waren doch Muppets.
Ja, Schweine im Weltall. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Captain Nemo sagen hören wollen, wo kommt diese Stimme her?
Ja, also gibt's halt immer noch nicht. Man darf gespannt sein. Also Hunde hat's ja schon gegeben, Affen hat's gegeben. Ich weiß nicht, ob Katzen, Mäuse auf jeden Fall. Die Mausonauten sind ja die Mausonauten sind ja mit SpaceX berühmt geworden, weil Astronauten hatten sie noch nicht, aber immerhin Mausonauten.
Ja, es gab ja auch die Maus auf der ISS mit unserem ersten deutschen ISS-Commander Alexander Gerst.
Stimmt.
Unser Mann in Hollywood, also nee, nicht in Hollywood, im Weltraum. Thomas Maurer hat ja auch jetzt seinen festen Startplatz bekommen. Wird ja, glaube ich, dann der erste Deutsche, der mit einem Crew Dragon fliegen wird.
Ja. Und wer wissen will, wie es geht, irgendwo gibt es auch immer noch dieses Webspiel zum selber andocken.
Ja.
Auf der SpaceX-Seite irgendwo. Ich weiß es nicht mehr wo, aber man kann es noch finden, wenn man sucht. Was ja mal ganz lustig war. So ein bisschen Kerbal-Space-Programm-Verschnitt.
Ja. Es gab ja auch dann die ersten kommerziellen Astronauten, die auch teilweise jetzt schon wieder ex-kommerzielle Astronauten sind. Weil hier der eine, glaube ich, hat abgesagt, weil da gleichzeitig die Hochzeit seiner Tochter war. Und dann meinte er, na, so wichtig ist es mir jetzt auch wieder nicht, nochmal ins All zu fliegen. Ich glaube, hier der Starliner-Pilot.
Ja, kann sein, ja.
Ich
meine, gut, die warten ja auch die ganze Zeit bloß drauf, dass sie irgendwann mal so in ein paar Jahren die Bärte wachsen.
Ja, ich bin aber mittlerweile auch der Meinung, dass die ISS nicht das Schicksal der Mir erleiden wird und irgendwie spektakulär in der Atmosphäre verglühen wird, sondern ich denke, das wird, die wird halt auseinandergebaut und die Russen machen dann mit ihrem, es ist ja immer noch nicht, die ISS ist ja immer noch nicht fertig gebaut, es soll ja noch ein Modul kommen.
Ja, deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob diese ganzen Wortgefechte, dass die Russen sich aus dem Projekt jetzt zurückziehen wollen, weil sie haben ja ihren Auftrag erfüllt, wie ernst zu nehmen die sind. Überhaupt ist alles, was aus Russland kommt, ich weiß nicht, man weiß echt nie, wie ernst das zu nehmen ist.
Also was man wissen kann, ist, dass die Russen noch viel weniger Geld für Raumfahrt haben als die Amis zurzeit.
Ganz definitiv.
Und noch viel korrupter halt sind.
Das ist eine offene Frage.
Naja gut,
das
da werden auf jeden Fall
Frage, ob sie
Leute
korrupter
verhaftet
sind.
Oder also die Frage, sind sie korrupter oder sind sie einfach nur schlecht korrupt? Weil da werden ja ständig Leute verhaftet wegen Korruption.
Ja, erste Regel, nicht erwischen lassen.
Ja, das ist die Frage. So ist das so Survivor Bias, sondern weiß nur von den Leuten, die verhaftet werden. Aber es ist natürlich auch hier Vostochny. Wie oft ist da jetzt was aus Vostochny geflogen? Zweimal?
Noch nicht sehr oft. Nee, ich weiß es gar nicht. Das gehört auch zu den ersten Artikeln, die ich damals so 2015, 16 geschrieben habe. Die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss.
Ja. Und Russland liefert sich auch ein Wettrennen.
Da habe ich noch über die Angara-Rakete gesprochen. Die ist ja jetzt auch schon zum zweiten Mal geflogen, immerhin.
So. Die Russen haben jetzt auch einen Wettlauf geliefert, wer den ersten Spielfilm im All dreht mit Tom Cruise.
Genau. Ich glaube, das werden die USA auch gewinnen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Tom Cruise-Mission, da hat man jetzt nicht mehr viel von gehört. Die Russen haben wenigstens jetzt schon die Crew ausgewählt. Na gut, die stand da schon fest.
Das ist gebucht. Ah, okay, gut, dann könnten sie es gewinnen. Aber ich glaube, die Crew ist irgendwie auch fest gebucht.
Naja, ist auf jeden Fall sehr lustig, dass Rogozin da in diesem Film dann einen Producers Credit bekommt. Da hat er sich irgendwie reingeschummelt.
Ich glaube, damit sind die da sowieso recht freigebig mit so Producer. Ich glaube, Producer ist kein sehr wichtiger. Also kann irgendwie alles zwischen furchtbar wichtig sein und hat daneben gestanden und genickt.
Ja, es ist meistens auch eher, glaube ich, Producer sind auch meistens einfach die Leute, die das Geld dafür bereitgestellt haben. Und es kann natürlich sein, dass Rogozin da ein bisschen was reingebuttert hat über irgendwelche Töpfe in Roskosmos.
Da haben wir den filmischen Wettlauf ins Weltall, es ist schon irgendwo eine Farce, ne?
Ja, es ist schon blöd, schon Blödsinn,
die,
ja.
Die neuen Wettrennen ins Weltall sind irgendwie alle so komisch, ne? So
so erster Billionär hier, der von Parabolic Arc nennt sie jetzt immer Billionauts.
Ja.
Also nicht Asmart, sondern Billionauts und jetzt gibt es die Actonauts.
Ja. Es fing an mit Menschen ins Weltall und Menschen auf dem Mond. Und jetzt sind es Milliardäre mal so knapp auf über 100 Kilometer und Filmcrews auf eine niedrig fliegende Weltraumstation.
Das ist nicht die Zukunft, die uns versprochen wurde.
Nee, wo sind meine fliegenden Autos?
Ja, aber menschliche Raumfahrt, da können wir zu China kommen. China hat doch es zweimal, glaube ich, in den letzten 6 Jahren erfolgreich geschafft, Menschen in eine eigene Raumstation zu stecken und sie auch lebend wieder runterzubringen.
Ja, Tiangong 2. Ich weiß gar nicht, Tiangong 3 ist, glaube ich, so der nominelle Name gewesen von dem, was jetzt die chinesische internationale Raumstation ist. Oder ich glaube, es wird immer bloß abgekürzt als CST, China Space Station.
Mhm. Und die aktuelle ist ja noch nicht befüllt worden mit Menschen, oder? Die wird ja gerade noch aufgebaut.
Das wird kommen. Das wird kommen. Also die ist jetzt, die ist soweit fertig, dass Menschen hinkommen können. Ich glaube, Frachter ist schon angedockt. Menschen folgen dann noch und dann ist die erste Crew da. Und es wird auch noch eine zweite Crew geben und ich weiß nicht, ob auch noch eine dritte, bevor dann nächstes Jahr im so Herbst, also ein bisschen mehr als ein Jahr von jetzt, das zweite und das dritte Modul gestartet werden. Also die machen jetzt schon Testbetrieb, genauso wie es auch schon auf der ISS gemacht wurde, dass man die ersten Module hochgeschickt hat und da sofort Leute auch drin gelebt haben. Da musste man dann ein bisschen jonglieren mit den Solarpanelen, die dann mal hier und mal da befestigt wurden, aber das geht dann halt auch.
Ja, dann China, hatten wir schon gesagt, Deep Space Missionen sind auch unterwegs, auf dem Mars, auf dem Mond waren sie, haben sie auch eine Venus-Mission gerade im Petto? Das wäre jetzt noch so, um das Quartett voll zu machen, eigentlich ganz gut.
Ich glaube nicht, aber das kann sich ja alles ändern, das ändert sich auch alles sofort, ne? Die ESA hat ja jetzt heute auch eine Venus-Mission angekündigt. Für 2033. Nee, gestern war's.
Ja gut, die Chinesen, ich glaube, die sind auch ein bisschen flinker, so was so auch so Geld locker machen angeht.
Ja, die können das dann kurzfristig irgendwie 5 Jahre vorher entscheiden, dass sie mal zur ESA, zur Venus fliegen können und sind dann immer noch schneller.
Ja, stimmt, genau. Ich glaube, die ganzen neuen Missionen wurden angekündigt, weil jetzt gerade der neue 5-Jahres-Plan beschlossen wurde.
Ja. Und das kann dann im nächsten 5-Jahres-Plan immer noch klappen.
Ja.
Bei der ESA-Mission, die haben da irgendwie ein über 100-seitiges Dokument gehabt. Ich bin noch nicht durch. Aber es soll mit einer Ariane 6-2-Rakete starten. Im Jahr halt, wie gesagt, so 31-32. Da weiß man, für welche Zeiträume die Ariane 6 geplant ist. Sehr, sehr traurig, weil die Ariane 6-2 ist für solche interplanetaren Missionen wirklich ganz denkbar schlecht geeignet. Also würde man da die 6-4 nehmen, hätte man sicherlich die dreifache Nutzlast oder so. deswegen halt traurig. Also da könnte man dann auch irgendwie noch ein paar andere Missionen irgendwie einfach mit reinstopfen. Und mal die Tatsache ausnutzen, dass eine Rakete startet und hätte irgendwie Mehrkosten von so 20 Millionen oder so. ja, wie das halt so ist, ne? Also die Entscheidungsfindung ist halt immer sehr effizient. Wir hatten so Dinge gehabt wie Löcher in der ISS, wir hatten Löcher in Raumschiffen gehabt, die dann notdürftig abgedichtet wurden. Mit Kaugummi oder sowas ähnlichem.
Nee, ich glaube mit so einem Epoxy, aber ich glaube, sie haben es mit Tee gefunden. Ich glaube, sie haben so einen Teebeutel aufgemacht und dann geschaut, wie der Tee fliegt sozusagen. Ich glaube, die Russen das Loch gefunden.
Ja, wir hatten halt so Löcher in Raumschiffen gehabt, die man davor auch noch nicht gesehen hat, weil irgendwelche Leute beim Bau eines Sojus-Raumschiffs ein Loch an die falsche Stelle gebohrt haben. Hatten wir ja gerade besprochen, verdammt. Mhm. Dieses Loch, das man gefunden hat mit dem Tee, das ist ja entstanden, weil ein Ingenieur irgendwo ein Loch reinbohren wollte und nicht so richtig geguckt hat, was auf der anderen Seite von dem Loch ist oder sein wird, nämlich Vakuum.
Das andere Ende vom Loch.
Genau. Und hat es dann irgendwie so notdürftig mit irgendwas verstopft und dieser Stopfen ist dann irgendwann nach ein paar Tagen durch die diversen Wärmewechsel dann rausgegangen und plötzlich hatte man ein Loch in der ISS und hat lange gebraucht, bis man es gefunden hat und dann auf das Raumschiff zurückgeführt hat. Wir hatten auch ein anderes Problem mit dem Raumschiff gehabt, wobei das Raumschiff da überhaupt keine Schuld trug, nämlich Soyuz MS-10, was so der gefährlichste Moment der menschlichen Raumfahrt in den letzten Jahren war, seit dem Absturz der Columbia-Raumfähre, nämlich Soyuz MS-10 halt der Startabbruch, weil einer der Seitenbooster sich nicht völlig getrennt hat und dann mit dem zentralen Booster kollidiert ist, daraufhin explodierte oder zumindest geplatzt ist und halt nur noch der Abbruch blieb und die haben das überstanden mit ein paar Funksprüchen, die nicht wiedergegeben wurden.
Und, ja, es ist erstaunlicherweise alles ohne größere Verletzung passiert. Also die hätten sich auch locker irgendwas brechen können. Ich glaube, das ist noch im Rahmen des Akzeptablen, was so Beschleunigung und Landung dann angeht. Und ich glaube, das war das erste Mal überhaupt, dass ein Launch-Abort-System tatsächlich praktisch angewandt wurde und es weder ein Test noch eine Fehlzündung war.
War nicht mal irgendwas, dass jemand sich von einer Rakete am Boden...
Gab mal einen Soyuz Launch Abort, das war aber eine Fehlzündung des Launch Abort Systems und da haben sie dann auch, glaube ich, den Funk erstmal abgeschaltet, als sie dann gelandet sind.
Ah, okay, gut.
War ja eine Sowjetunion, okay, da wollte man jetzt nicht irgendwie dafür ins Gefängnis gehen, dass man irgendwie den Sozialismus beleidigt, in einem unbedachten Moment.
Ja, genau. Ansonsten, private Raumfahrt. Morgen erscheint ein neuer Artikel von mir über Astra.
AstraZeneca? Nee, was?
Nee, nicht AstraZeneca, sondern Astra. Astra Spaceflight, also hier so die Firma Astra. Et Astra. Dahinter versteckt sich kein Bier. Gibt ja so eine Hamburger Marke. Mhm. Sondern halt die billigen Raketen aus Alaska. Die sind ja recht erfolgreich, also haben es noch nicht in Orbit geschafft, aber einmal beinahe. Und ich habe mal so geguckt, also eigentlich ist das recht beeindruckend, was die so geleistet haben. Ich meine, die haben ihre ersten Raketen, von der ersten Rakete immer gleich 3 Stück gebaut, was bei SpaceX so nicht war und bei allen anderen auch nicht. Also die haben ihre erste Rakete gebaut und davon hatten sie exakt eine und dann hat es noch mal mindestens ein Jahr gedauert bis zum nächsten Start. Und Astra hat halt einfach mal 3 hingekloppt und naja gut, die erste ist beim Startversuch, also beim Test am Boden schon explodiert und die nächste ist durch Abweichungen vom Guidance System nach einer Minute nicht zur Explosion gebracht worden, aber hat man halt Triebwerk abgestellt und das kontrolliert abstürzt. Und der dritte Versuch, der zweite Flug, ist dann halt fast im Orbit geendet, was recht beeindruckend ist. Und die wollen jetzt irgendwann im Sommer neu starten. Und Astra will ja auch an die Börse gehen und die werden dann irgendwann an der Nasdaq gehandelt werden. Und die Nasdaq, die hat gute Verbindungen zum Times Square, wo ja so große, in New York, ne, wo ja so große Videowände sind. Und da soll jetzt der nächste Start von denen übertragen werden. Live. Viel Spaß. Hoffentlich explodiert es nicht.
Ja, also Astra ist ja die Firma, die, glaube ich, schon Launch-Aufträge bekommen hatte, bevor sie überhaupt was richtig gestartet haben.
Ja, die haben irgendwie so 50 Flüge im Orderbook, sagen sie zumindest. Ist ja auch immer hilfreich bei so einem Börsengang. Kann auch durchaus stimmen. Die verlangen, glaube ich, so 2 Millionen für einen Start, was ziemlich wenig ist. Und sie liefern 50 Kilo Nutzlast. In der derzeitigen Form. Die nächste Rakete soll dann deutlich größer werden. Und die sagen zumindest, dass sie jetzt eine Rakete pro Monat bauen, was eine echte Ansage ist, in Anbetracht dessen, dass sie letztes Jahr zum ersten Mal versucht haben, orbitale Raketen zu starten. Das hat bis jetzt noch keiner so schnell hingekriegt und ich bin einigermaßen beeindruckt. Es muss jetzt natürlich noch getan werden, das alles muss noch klappen, aber wenn es klappt, kann das sehr beeindruckend werden, was die leisten. Sind halt sehr pragmatisch. Der Pragmatismus ist das einzige bisschen Philosophie, was aus den USA mal kam.
Ja, schade, dass sie sich nicht mehr dran halten.
Ja, ne, aber ist tatsächlich so. Also Pragmatismus ist eine philosophische Strömung aus den USA. Mhm. Ich glaube, ist nicht mehr ganz so aktuell. Das ist der Positivismus hat das irgendwie abgelöst, glaube ich. Aber das war so ein 19. Jahrhundert Philosophie der USA. Das war damals, als die USA noch cool waren.
Mhm. So. Ja. Ich glaube,
private Raumfahrt haben wir damit echt abgefeiert. Elektron, die Neutron wird irgendwann noch kommen. Und natürlich private Raumfahrt. 100 Firmen da draußen, die alle irgendwelche Raketen bauen wollen. Egal woher die Triebwerke kommen, manchmal auch aus der Ukraine, auch und sagen wollen oder nicht. Ja, wie das halt so ist.
Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch mit dieser letzten Folge durch. Irgendwann muss sie ja mal enden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich glaube, wir sollten noch ein paar Verlustmeldungen sollten wir noch machen.
Okay, am Schluss noch die Verlustmeldungen. Also natürlich ganz groß, Arecibo ist in sich kollabiert, nachdem es schon sehr baufällig war.
Das war schon irgendwie überraschend. Also es ging ja dann vor einem Jahr so im Sommer plötzlich los, hier Kabel gerissen und spektakuläres Bild vom Boden aus, das dann von der Luft aus nicht mehr ganz so spektakulär aussah, aber irgendwie hat man schon ein sehr böses Gefühl in der Magengegend gehabt und das hat sich dann ja auch komplett bestätigt und am Ende des Jahres ist ja dann komplett kollabiert. Arecibo, weg, einfach so, war immer so ein Fixstern von Radioastronomie, also ich hab damit ja so Dinge durchgerechnet, wie was braucht es, um von einem Stern zum nächsten Radionachrichten auszutauschen und so ein Scheiß. Das war immer so, wir haben ja immer Arecibo. das ist mir nie irgendwie in den Sinn gekommen, dass dieses Teleskop einfach irgendwann mal einfach so weg ist. Und alles bloß, weil sie halt irgendwie sich zu schade waren, da mal ein paar Millionchen in die Hand zu nehmen und das in Schuss zu halten. Das ist echt traurig gewesen. Ja, weniger traurig ist das Ende der Delta-2-Rakete, weil irgendwann ist dann halt auch mal Schluss. Ist eine tolle Rakete gewesen an sich. Hat auch eine lange Geschichte gehabt. Also kann man nichts dagegen sagen, aber irgendwann ist eine Technik, die hat sich dann auch mal und ist eine alte Rakete und dann darf die auch mal in Ruhestand gehen. Mit der Soyuz wird das so ähnlich gehen und das wird auch irgendwie ein trauriger Tag sein, aber es ist dann halt auch so, dass man sagt, hey, das war eine tolle Rakete, ne? Und dann kann man halt die Rakete immer noch feiern für die Tatsache, dass sie gegeben hat. Delta 4 Heavy steht noch an, also Delta 4 hat man ja schon aufgegeben, Delta 4 Heavy fliegt ab und zu noch, wird aber recht bald dann auch weg sein. Mars Rover Opportunity ist auch von uns gegangen. Der Maulwurf von Mars Insight wurde beerdigt. Oh Gott, verdammt.
Der Maulwurf.
Nein, aber das beerdigt wurde.
Das war so geplant.
Das war so geplant, ja. aber das Wortspiel nicht. Und von den Toten wieder auferstanden ist OneWeb. OneWeb war ja zwischendurch echt tot gesagt und dann wurde es von indischen Investor wieder aufgekauft und dann von der britischen Krone gerettet.
Royal Satellite Factory.
Ja,
Her Majesty's Royal Satellite Factory.
Ja, dass die Verbindungen zwischen Großbritannien und Indien wirklich immer noch so eng sind. Aber man sieht es ja auch notfalls noch an den diversen Varianten der Delta-Variante von Covid-19, ne?
Ja. Mhm.
Was soll man sagen? Ja, und dann ist die Venus. Die Venus ist plötzlich ein Thema geworden, nachdem es um die echt still geworden ist. Für lange, lange Zeit. Also ich meine, okay, Venus Express war eine tolle Mission. Akatsuki ist natürlich auch eine tolle Mission gewesen von Japanern, aber irgendwie so richtig viel von der Venus hatte man nicht mehr gehört. Und jetzt ganz plötzlich ich weiß nicht, kann mir nicht helfen, aber diese ganze Phosphin-Geschichte kam mir damals schon so merkwürdig vor und es kam mir irgendwie vor wie eine Werbeaktion für genau solche Venus-Missionen. Und wenn es eine war, hat geklappt.
Ja, also gutes Venus-Marketing, würde ich mal sagen.
Ja, und jetzt steht Peter Beck einsam und verlassen da und obwohl er wird schneller sein. Ich glaube, er wird etwas schneller sein mit seiner Mission.
Glaubst du?
Ja, klar. Also ich meine, der wird das sicherlich nächstes oder übernächstes Jahr dann durchziehen. Dass er einmal die Photon-Raketenstufe zur Venus bringt. Ist ja nicht der ganz große Aufwand.
Bin ich mal gespannt. Also das wird auf jeden Fall etwas sein, was ich auch ohne Podcast wahrscheinlich sehr stark verfolgen werde. Weil ja. Venus ist doch sehr spannend mit den Urwäldern und Riesendinosauriern, die mir da versprochen wurden.
Oh ja, unbedingt, unbedingt. Ja, stimmlich bin ich echt am Ende gerade.
Ja, ich bin, also mein Zimmer nähert sich auch schon Saunatemperaturen an. Aber ich denke, ohne selbst loben zu wollen, aber ich glaube, am Schluss kann man das mal machen. Es war eine gute letzte Folge. Ich denke, wir haben nochmal einiges abgedeckt und ja, so kann man, wie ich immer betone, diese Iteration des Podcasts auch dann zu Grabe tragen.
Ja, und ich denke, wir haben, ich weiß nicht, insgesamt mit allen Bonusfolgen irgendwas um die 130, 140 Folgen gemacht.
Ja.
Ich denke, die waren ganz ordentlich.
Ja, kann sich sehen lassen, finde ich.
War eine schöne Erfahrung.
Hören lassen.
Ja. War eine schöne Erfahrung, den Podcast gemacht zu haben. Wie gesagt, die Zukunft steht noch nicht ganz fest. Konnte ich noch nicht so ganz organisieren. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich will auch nichts versprechen, weil ich weiß, dass ich dazu neige, Dinge zu versprechen, die ich nicht halte.
Ja, nee, das, da, it's done when it's done. Und
genau.
Wir versprechen nichts.
Ja. Mich gibt es demnächst zu hören auf den Mikroökonomen-Podcast. Wir haben über Twitter Spaces eine Folge aufgenommen, was mal eine nette Sache ist. Wenn es Interesse gibt, meldet euch einfach über Twitter bei mir. Dann können wir auch über Twitter Spaces einfach mal so reden, weil Twitter Spaces macht eigentlich nur Sinn, wenn man einen Gesprächspartner hat. Und ich habe jetzt nicht unbedingt zurzeit jemanden, sei denn Christopher, du willst ab und zu mal, dann können wir auch auf Twitter Spaces uns ab und zu mal abgleichen.
Ich denke, das informell würde sich anbieten.
Ja, ne?
Wenn auch nicht also regelmäßig so, und ohne Versprechen, aber ich denke, das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen, dass das passieren wird.
Ja, ist dann ja auch viel weniger Aufwand, weil einfach bloß mal sich. Also ich meine, die ganze Postproduktion, es fällt ja alles weg.
Ja,
und
ja.
Vorbereitung ist dann halt auch ein bisschen optional und man klönt dann halt ein bisschen rum.
Schön Klönschnack halten, genau.
Jo. Nö. Wenn unter den Hörern jemand so Interesse daran hat, meldet euch halt. Ansonsten, die Abschlusstour sozusagen, die Deutschlandtour, die wird stattfinden. Irgendwann frühestens Ende Juli werde ich in der Ecke von Regensburg aufkreuzen. Ich glaube in der Ecke von Nürnberg. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es sind nur zwei Orte, aber ich habe drei im Kopf. Also eines war Nürnberg und das andere war Regensburg. Ich habe irgendwie auch Augsburg noch im Kopf. Aber es kann sein, dass das die Nürnberger Ecke war. Jedenfalls in der Ecke, da in Bayern, werde ich aufschlagen. Ich werde in Kassel aufschlagen und irgendwo bei Paderborn. Wenn noch anderes Interesse ist, irgendwo aus Deutschland und umliegenden Ortschaften, meldet euch einfach mal. Ich bin für Ausreden, einfach mal neue Orte zu besuchen, durchaus dankbar. Was soll man noch sagen? Vielen Dank.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns bei allen Hörenden und wollen das gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Machen damit den Laden zu und wir werden uns, wenn auch nicht in dieser Konstellation, irgendwann wieder hören. Man hört sich immer zweimal im Leben.
Ja, und ich meine, wir treffen uns ja sowieso noch.
Ja, ne? Klar, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich noch öfters.
Ja, ne, also mein Geburtstag, den haben wir schon geplant.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns voneinander verabschieden, sondern nur von euch Hörenden. Es ist hart jetzt so, das zu hören, aber man muss ja auch ehrlich sein.
Ja, Aber wie gesagt, so einen Podcast zu machen, das war eine schöne Erfahrung.
Ja, nee, also das ist jetzt auch nichts, was ich hätte müssen wollen würde, so sagt man das, ja. Und ich denke, ich habe viel gelernt. Wir haben beide voneinander viel gelernt. Und
definitiv,
ja. Ja, es wird irgendwie weitergehen. Es ist kein Ende, es ist nur ein Wechsel sozusagen.
Jo. Okay. Na dann. Tschüss.
Tschüss.